Wir haben uns eingeloggt in die neue Welt Oasis. Wir besprechen heute in der Folge 634 den Film Ready Player One. Mit mir hier als Age, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Und Sie, das ist Christoph Perl. Und er ist aus der Leitung geflogen. Das ist ja eine wundervolle...
Nee, ich bin noch da.
Oh.
Ich habe aber nicht gehört, wie du mich vorgestellt hast, aber das könnte daran liegen, dass du gerade aus deinem DeLorean gestiegen bist und ich deswegen nichts gehört habe.
Hi.
Giesbert.
Hi.
Oh, das ist eine tolle Anmoderation. Wir haben uns gegenseitig nicht gehört und... alles ist schief gegangen. Egal, wir lassen das so.
Gut. Okay, dann lassen wir das so.
Wir haben ja zum Ende der letzten Sendung, wer sich erinnert, uns noch besprochen, was sollen wir jetzt gucken, wie und wo und was. Und dann ist als Ergebnis Ready Player One rausgekommen beim Würfeln. Oder wie auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr. Und deswegen haben wir jetzt sogar alle drei diesen Film geschaut. Deswegen, worum ging's? Ready Player One.
Ja.
Ja, mach du.
Ja, du, was?
Ich mach mal.
Wir sind fantastisch vorbereitet, ihr merkt's.
Fantastisch vorbereitet, ja. Ich dachte, Stefan sagt einfach einen Namen am Ende und der muss es so machen, aber hat er nicht getan.
Okay, Robert, worum ging's?
Wir sind eben ein sauber aufeinander eingespielter Clan und da läuft sowas auch ohne Vorbesprechung.
Ja, da kannst du so Blind-No-Look-Pässe spielen, die dann einfach hart ins Ausfliegen.
Genau. Einfach runterfallen.
Genau.
Ja, Bob.
Okay, also Ready Player One, ein Steven Spielberg-Film aus dem Jahre 2018 und wir lernen einen jungen Mann kennen, Wade heißt er und wohnt in, was ist es, Columbus, Ohio, in einem, ich würde sagen ein Slum, lustig, den nennen sie die Stacks, das ist so ein gestapelter Schrott quasi und der geht so, was weiß ich, 50 Meter in die Höhe. Und da leben die Leute da so übereinander gestapelt in irgendwelchen Containern und irgendwelchen alten Karawans und so. Und wir sehen halt in einer relativ beeindruckenden Eröffnungsmontage, dass er da so eskapistisch immer in eine virtuelle Welt flieht, die Oasis. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass er nicht der Einzige ist, der das tut, sondern das scheinen einfach alle zu machen in dieser Welt. Das reale Leben ist offensichtlich ziemlich scheiße geworden für zumindest diese Menschen, die wir da gezeigt bekommen und man geht deshalb in diese Oasis und in dieser Oasis kann man, das ist wie so eine, ja, es gab mal vor einer Weile so diesen Second Life Hype, vielleicht so ein bisschen in die Richtung, so irgendwie 3D-Spiel mit Virtual Reality Brille, mit Ganzkörperanzug, der dir ermöglicht eben alles zu erleben, was, also alles körperlich auch mitzubekommen, was du da in der virtuellen Welt erlebst. Und in dieser Oasis kannst du eben alles machen und alles sein, was du möchtest. Kannst irgendwie Actionspiele, Shooter, Deathmatches, Autorennen, kannst eben deinen Charakter frei konfigurieren und demzufolge Männlein, Weiblein, Monster, irgendwas sein, Mech, was du sein möchtest. Und scheinbar retten sich alle Leute aus der beschissenen Realität immer nur noch in diese Welt. Und diese Welt ist jetzt aber bedroht, denn es gibt ein großes Rätsel und das gilt es zu lösen. Und wer es als erster löst, alle drei Schlüssel sammelt und das als erster schafft, der wird der neue Herrscher über diese Oasis. Also und damit über einen doch weltumspannenden großen Konzern, der mehrere Fantastilliarden Dollar wert ist. Und demzufolge dann aber auch entscheiden kann, wie es für diese virtuelle Welt, die im Moment scheinbar kostenlos ist, so irgendwie, zumindest die grundsätzliche Teilnahme ist kostenlos und wird halt von vielen so als ein, ja, ich will nicht sagen Paradies, aber zumindest eben als ein Zufluchtsort gesehen und sehr geschätzt von der Welt. Und darüber die Kontrolle zu haben, ist natürlich extrem wertvoll. Und da gibt es dann Evil Corporation, die das an sich reißen möchte. Und das darf natürlich nicht passieren und deshalb müssen jetzt die Guten das schaffen und deshalb erleben wir dann einen großen Wettstreit in dieser Oasis darum, wer jetzt dieses Rätsel lösen kann.
Ja, das Rätsel möchte ich noch anfügen, wurde von dem Erbauer der Oasis, oder von einem der Erbauer, irgendwie freigeschaltet zu seinem Tod. Also wenn er stirbt, dann wurde es irgendwie so geschaltet, dass dann dieses Rätsel entsteht, das praktisch seine Nachfolge regelt. Ja,
genau. So hat.
Genau, und was man vielleicht noch anmerken sollte, worüber wir sicher gleich noch reden werden, ist, dass das Ganze ein Feuerwerk von Popkultur-Zitaten ist. Also in einer Masse, wie ich das noch nie gesehen habe, wie es wahrscheinlich es auch nicht ein zweites Mal gibt.
Feuerwerk ist schon oder? Fast etwas übertrieben.
Ja, definitiv, ja. Ja.
Also eine, wie, man könnte sagen, ein Maschinengewehr der Popgewitter-Zitate, aber oder um die schlechte Übersetzung dieses Films zu zitieren, eine, Moment, Schienenkanone? Oder Schienengewehr? Eine Railgun? Ja, das gibt's doch nicht. Kann man das so übersetzen, oder?
Ich hoffe nicht, nein.
Ich glaube nicht.
Ach, du hast auf Deutsch geguckt?
Nee.
Ja, ich hab's auf Deutsch geguckt.
Schienengewehr? Das ist ja evil.
Ja, ich glaube Schienengewehr.
Ja.
Das ist furchtbar.
Kann man so übersetzen, ist dann halt scheiße, ne?
Ja, genau. Ja, ist aber zum Glück so scheiße, dass man es sogar versteht noch, gell? Dass man es im Kopf wieder zurück übersetzen kann.
Ja, wie, also ja, macht doch mal einen Einstieg, wie fandet ihr das?
Okay. Fazit: Steven Spielberg ist einfach ein krasser Nerd. Das kommt hier so raus in diesem Film. Ja, gut, das ist natürlich, also es ist stimmig, dass wenn man so viele Popkultur-Zitate machen will, dass man das dann eben in so einem Setting macht, dass man sagt, ja, das ist eine VR, in der alles möglich ist und in der jeder alles sein kann, in der, wie gesagt am Anfang, wenn du möchtest, kannst du auf den Kilimanjaro oder auf den Mount Everest steigen mit Batman zusammen. Eben, es geht halt alles, gell? Und eben auch mit so Popkultur Aspekten. Seid ihr noch da?
Ja,
ich habe euch nämlich vorhin ziemlich abgehakt gehört. Mal gucken.
Ja, ich höre dich auch hier. Abgehakt. Vielleicht ist der überhaupt rausgeflogen.
Und
nee, ich bin hier.
Genau, deswegen ist das Ganze halt voll gefüllt mit allem. Also es ist wirklich, wirklich krass. Das habe ich. Und am Anfang fand ich so, okay, das ist ganz schön bemüht, aber mit der Zeit, da wir ja auch solche Nerds sind, ähnliche Film- und Computerspiel-Nerds wie Steven Spielberg wohl auch, fand ich, also für mich war das schon, also hat es schon Spaß gemacht, weil du siehst halt alles Mögliche, ja. Es sind dauernd irgendwelche Star Trek-Anleihen. Irgendwie in der letzten Szene hängt ein Buttlet im Hintergrund und es ist überhaupt so Hintergrund, gell? So überhaupt gar nicht irgendwie, dass wir jetzt sagen, so, und hier kriegst du jetzt mit der Brechstange das und das, und du guckst einfach in den Hintergrund und siehst, okay, da wird jetzt einer von den Protagonisten, wird irgendwie gebracht, aufs Schlachtfeld gebracht, ja, und der wird halt von der Firefly gebracht, gell? Weil kann man ja machen, ja, aber es wird eben nicht draufgehalten, so dass man das dann sehen muss, sondern du kannst dich da so reingucken und alles Mögliche, ja, also da steht eine kleine Galaktika rum und die hören dauernd Duran Duran und haben irgendwie Uniform von Thriller aus irgendwie Michael Jackson, aus dem Michael Jackson Video.
Ja, und mir ist das so nach der Hälfte oder so aufgefallen, so Mensch, das ist ja von da und das ist von da und
ja,
genau. Weißt du, man muss ja erst irgendwie, es muss einmal bewusst sein und dann habe ich auch viel mehr nach im Hintergrund auf den Seiten und am Schluss war ich echt so, ach, könntest du jetzt eigentlich wieder anmachen und noch mehr Sachen entdecken.
Ja,
ich glaube,
das
ist so ein Film, wo man dann das zweite oder dritte Mal oder wenn man es mit jemand anders zusammenguckt, der es vielleicht auch schon gesehen hat, dass man auch quatschen kann die ganze Zeit, dass man da echt viel sieht und viel Neues wahrnimmt und viel im Hintergrund entdeckt oder auch Pop, so Referenzen. Man kennt dann ja doch nicht alle Nerd-Themen.
Nee, natürlich nicht.
Dass man sich da
gegenseitig. Diese Computerspiele, also die kenne ich halt zum Großteil nicht, weil es halt so 80er-Spiele waren.
Ja.
Oder auch, dass er
der Protagonist. Adventure den gespielt.
Genau. Dass der Protagonist ein DeLorean fährt, das fand ich so geil. Und wird dann ja auch später irgendwann thematisiert. Dann nennt ihn doch irgendjemand so im Spaß McFly oder
Marty sie.
McFly.
Nee, nur McFly.
Sehr, sehr geil.
Ja, aber fandet ihr das nicht auch irgendwie so ein bisschen so Selbstzweck? So? Also wir knüppeln den Film einfach voll mit irgendwelchen Anspielungen und das hat keinen. Also noch dazu ist alles sehr 80er-lastig, also vielleicht da, wo sich
das war, genau,
wo sich ja, Steven Spielberg besser auskennt und ich fand es irgendwie total unrealistisch, dass der Film spielt im Jahr 2045, dass Jugendliche, also ich glaube, er soll irgendwie 25 oder 27 oder sowas sein.
Duran Duran
kennt. Ja, dass der nicht nur Duran Duran kennt, sondern dass die alle irgendwie wissen, was Adventure ist und diese ganzen Atari-Spiele und noch 2 Millionen andere Zitate. Das wäre so, als würden wir heutzutage uns irgendwie auf die Popkultur der 30er oder so total abgehen und da jedes Detail kennen.
Also das ist tatsächlich einer meiner, also ob das jetzt Selbstzweck ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, können wir gleich noch drüber reden, aber dieses Thema mit dem, was ist denn überhaupt Popkultur und wessen Popkultur ist das? Und ich habe mir auch überlegt, in einer Welt, die 24/7 in so einer virtuellen Realität ist, da gibt es ja eigentlich gar keine Popkultur dieser Art mehr. Also das, so eine Popkultur kann da ja gar nicht entstehen. Niemand hat, das wird ja sogar einmal thematisiert, die eine hat Shining nicht gesehen. Da gibt es ja gar kein Filmwissen. Wer schaut denn da noch Filme? Die hängen ja da andauernd in der virtuellen Realität rum. Also und dieses Popkulturwissen, was die da haben, das ist ja eigentlich ein typisches für einen Digital Migrant. Also wie Steven Spielberg und wie wir ja auch. Und das sind ja alles aber Leute, die nach dem Internet und nach allem aufgewachsen sind und die das alles gar nicht mehr kennen dürften. Also das ist tatsächlich ein Logikloch, hast du recht.
Ja, gut, Logiklöcher hat der Film ja noch ein paar Dutzend mehr, aber
also. Das sowieso, ja. Aber gut, da feiert sich halt Stephen King in seinem Nerdtum. Spielberg. Also, nicht Stephen King, Steven Spielberg. In seinem Nerdtum und ja, das ist, also ich gestehe ihm das zu. Ist halt, ja, passt halt auch zu unserem Nerdtum irgendwie, weil es halt 80er und 90er so, gell? 90er kommen ja schon auch noch vor.
Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Irgendwie war es für mich so rund. Ja, jetzt, wo ihr das sagt, so hier, das ist ja falsche Zeit und dies dürfte ich, so zwischendurch dachte ich mal so, hä, warum hören die denn jetzt nur so alte Musik? Aber ja, mein Gott, ich fand, das war so rund, es passte so gut alles zusammen, es war so schön aufeinander abgestimmt,
es war halt so ein runder Steven Spielberg-Abenteuerfilm und hier halt in unserem Setting.
Genau, und also ich fand auch dieses Computerspiel, das sah so cool aus, der gesamte Look, die Animationen waren sehr rund, die Figuren waren in einer Art so glatt gerechnet, dass man glauben kann, dass es noch ein Computerspiel ist, aber nicht so pixelig, dass es einen rauswirft, wenn sie hin und her springen, also quasi rein und raus.
Ja. Es war schon sehr stimmig gemacht, fand ich auch.
Ja.
Und es ist halt ein Märchenfilm. Du fandst was gelangweilt. Ja, gelangweilt, da muss ich dir recht geben.
Also vor allem gegen Ende.
Echt, ich fand es eher am Anfang. Also oder in der ersten Hälfte. Ich fand, habe ich mir auch aufgeschrieben, etwas zu gamig. Und damit meine ich nicht die ganzen, was wir eben schon besprochen haben, sondern dass die Story war halt wie ein Game erzählt. Also dieses mit dem Rätsel und jetzt machen wir noch die Quest, wo es so war, ja, es ist eigentlich so ein bisschen egal. Es gibt keine echte Spannung, weil man spielt ja einfach nur ein Spiel. Das fand ich dann am Ende aber mit dieser Endschlacht und allem außenrum wurde das aufgelöst. Da fand ich es dann auch spannend. Und fand es auch berührend, muss ich sagen. Das fand ich nämlich am Anfang auch nicht. Das fand ich ein bisschen belanglos. Zwar schön, weil schönes Setting, aber belanglos. Aber am Ende fand ich es. Du fandst die Schlacht nicht gut, oder was?
Da war dann bei mir irgendwann so dieses Suspension of Disbelief überstreckt. Also ich meine, irgendwie alle gucken einmal in ihren komischen Head-Up-Display und sehen, das ist so ein Level 99 Artefakt, das geht nicht kaputt. Und trotzdem ballern sie alle Waffen drauf, die sie haben. Und dann ist das Ding weg und da ist niemand, da ist nur noch das Schloss, wo sie alle rein wollen, weil da das Rätsel drin ist und sie ballern weiter alle Waffen auf das Schloss drauf und du denkst dir, wollt ihr es zerschießen, damit es keiner mehr benutzt, also was? Und dann diese endlose Schlacht, wo irgendwie, ja, noch ein Viech, noch ein größeres Viech und hey, noch ein größeres Viech, there's always a bigger fish. Und das dann so 10 Minuten lang, wo ich dann dachte so, ja, okay, jetzt können wir wieder irgendwie. Also ich war dann immer sehr erleichtert, wenn wir wieder in die echte Welt geschaltet haben, wo dann auch noch parallel Sachen passieren. Ich will nicht sagen, dass Steven Spielberg nicht raus hat, so eine Szene, das so zu inszenieren, dass du nicht den Überblick verlierst, dass du jederzeit weißt, wer wo ist, was gerade passiert, wo ist gerade ungefähr die Frontlinie. Das kann er perfekt, das kann er wirklich perfekt. Aber dass ich mich jetzt gefreut habe, dass es 8 Minuten davon, oder ich habe es nicht gestoppt, aber es gefühlt, es hätten auch 3 gereicht. Oder die Hälfte davon, was auch immer, wie lange auch immer es gewesen ist. Das hat mich dann so ein bisschen ermüdet, weil es ist dann nur noch bunt. Das ging mir bei dem Autorennen am Anfang auch schon so ein bisschen so. Es ist nett, dass da irgendwie King Kong und Godzilla und ich weiß nicht was noch, oder nee, es war ja ein Dinosaurier, also alles so Versatzstücke aus
Spielberg-History. Nee, es war History. Godzilla.
Nee, es war einfach nur ein T-Rex, oder?
Nee, ich glaube, sie haben es sogar genannt. Das ist irgendwie Godzilla.
Am Schluss?
Ja.
Am Schluss, das ist Mecha-Godzilla oder sowas. Aber in den Autorennen war es, glaube ich, T-Rex.
Echt? Oh, ich weiß.
Ist ja auch egal. Ja, gut, jedenfalls, das, die Menge an Action, die da drin ist, das, es war immer so eine Minute zu lang ungefähr, finde ich. Und das hat mich so ein bisschen ermüdet. Und dann halt so diese ganzen Logiklöcher. Mir sind das ein bisschen zu viele gewesen. Die Leute brauchen irgendwie, alle irgendwie haben sie so ein lustiges Pad unter den Füßen, damit sie sich in alle Richtungen bewegen können. Dann haben sie diesen Anzüge an, damit sie diese ganzen Sachen spüren können. Es ist so dieses VR-Thema als Film endlich mal ernst genommen, einmal richtig gezeigt, wie muss das aussehen. Und dann 2 Schnitte später schmeißen wir es alles wieder aus dem Fenster und der Typ sitzt in seinem Liegestuhl und spielt es in dem Liegestuhl und merkt gar nichts, wird nicht bewegt, macht nichts und kann dann aber trotzdem irgendwie alle Bewegungen machen, außer wenn er nach links oben greift. Dann greift er auch in seinem Stuhl nach links oben, das sehen wir einmal. Aber wenn er irgendwie, weiß nicht, sich umdrehen will oder so, dann bleibt er einfach in seinem Liegestuhl liegen. Und lauter so, da waren noch 100 andere so Sachen. Manche Leute spielen das total realistisch, das Pole Dancing im Wohnzimmer an der Pole Dancing Stange.
Ja.
Und andere spielen das, während sie auf der Straße über die Straße gehen. Wo du dir denkst, wie geht denn das? Warum läuft der nicht überall dagegen?
Das finde ich plausibel. Oder da habe ich eine plausible Erklärung. Allerdings nicht, dass das, was du genannt hast, dass er dann hochgreift, das ist Quatsch. Also ich habe in einem anderen, das war glaube ich ein Buch, mit einer ähnlichen Thematik, da war es eben so, das war Otherland von Ted Williams, da hing es davon ab, wie viel Geld du hast natürlich und was für eine Ausrüstung hast und da konntest du eben entweder so eine Neural-Sonde haben, die dir eben hinten im Hals steckt, wo du dann praktisch alles denkst. Oder du brauchtest eben tatsächlich irgend so ein Equipment, was eben deine Bewegung abnimmt und deine und dir die Empfindung auf die Haut gibt und sowas von außen. Die haben dann zum Teil in solchen Gelee-Tanks gelegen und sowas. Also dass es unterschiedlich aussehen kann, wie man das eingibt, das finde ich schon noch logisch. Aber das wird natürlich gebrochen dadurch, wenn der in seinem Liegestuhl liegt und offensichtlich ein besseres Gear hat und dann irgendwo hochgreifen kann oder muss. Das ist natürlich Quatsch, hast du recht.
Ja, und weiß nicht, dann die setzen sich da immer rein und dann wird das Gesicht so eingescannt und dann hat er aber trotzdem da noch so ein Passwort. Und wenn man das Passwort hat, dann ist der Gesichtsscanner irgendwie wieder überflüssig oder ich weiß es nicht, ist dann auch wurscht. Und es gab noch
Passwort, so ein Zettel an seinem
saulustig.
Passwort, ja. Saugeil.
Ja, war natürlich auch irgendwie eine Anspielung, Zettel am Monitor, das ist schon,
ja, klar.
Also was ich sagen will, es ist ein bisschen auch so die Botschaft, ja, der Film nimmt das Gaming endlich mal ernst. Es ist einer der wenigen Filme, die Gamer nicht irgendwie herabwerten oder das irgendwie für nicht richtig halten oder so, sondern der nimmt es, der dekliniert das Thema mal ordentlich durch und am Schluss ist dann so die Botschaft, ja, ein bisschen weniger Game wäre vielleicht doch geil so. Wo man dann auch...
Das ist doch jetzt...
Ja.
Du darfst jetzt nicht das Ende spoilern, das kann doch wahr sein.
Ja, komm, es ist jetzt nicht das Ende gespoilert, da weißt du jetzt nicht, wie der Film ausgeht. Aber das, so die Moral von der Geschichte ist, wir müssen ein bisschen weniger spielen, so das kann doch nicht... Ernsthaft, in dem einzigen Film, der Spielen ernst nimmt, ist das am Ende die Botschaft.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und die Leute versuchen dieser ultrakapitalistischen Welt, die sie komplett in den Boden gefahren haben, zu entfliehen und gehen in ein System, wo sie sich komplett verschulden und wo alles, wo du, was so ein Pay-to-Win-Game ist, auch noch die schlimmste Art von Spiel. Wenn du mehr Geld ausgibst, bist du besser. Mhm. Du kannst also wahrscheinlich auf fairem Weg ist es sehr, sehr viel schwerer, gegen die anzukommen, die einfach mehr Geld reinhauen können. Das ist die übelste Art von Spielmechanik. Mhm. Und so ein Game ist es, da fliehen sie alle hin, das finden sie alle besser, weil sie aus dieser kapitalistischen Welt, wo sie in Slums leben, entfliehen wollen. So, really? Das ist die Geschichte, die Steven Spielberg uns erzählen will. Ich weiß nicht. Ich war so ein bisschen von den Optics und von den Anspielungen war ich durchaus genauso erfreut wie ihr. Aber irgendwie darunter hat irgendwas in mir, hat sich abgestoßen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ging mir nicht so stark so, aber du überzeugst mich damit. Hast schon recht, ja. Auch, dass er sich, finde ich, nicht so recht entscheiden kann, wer das Zielpublikum ist, fand ich, weil er nämlich einerseits ja Leute mit dem gleichen Popkulturwissen anspricht, nämlich so, also höchstens unser Alter, nicht jünger. Auf der anderen Seite ist es so ein typisch spielbergischer, altmodischer Jugendabenteuerfilm, der aber, also das ist halt nicht, das kann nicht richtig die Zielgruppe sein, weil die verstehen das halt nicht. Also, oder die sehen da halt nur noch einen Actionfilm in Wilden und verstehen halt die ganzen Anspielungen nicht.
Sitzen dann in der Shining-Szene.
Ich fand den auch zum Teil zu jugendfrei.
Wo kommt das ganze Blut her? Was ist da los?
Das war so gut.
Ja, genau. Ich fand auch, also es gab so Szenen, wo ich mir dachte so, okay, an dieser Stelle ist er einfach ein Familienfilm, will er ein Familienfilm, und da hätte auch ein bisschen Sex oder Splatter oder ich weiß nicht, ich glaube, es ging eher um Sex, hätte ganz gut getan, oder hätte man halt, dann hätte man gemerkt, dass man wirklich gemeint ist und dass er nicht mit 15-Jährigen kommunizieren will über diesen Film, was nicht funktionieren wird, oder was die den Film vielleicht cool finden, aber aus den falschen Gründen, also.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, ne? Das geht wieder zurück auf die Frage, warum sind das 80er-Anspielungen? Weil das halt Spielberg so haben will. Aber das ist genau das. Ich weiß noch, dass ein Kumpel von mir, ehemaliger Arbeitskollege, der so Mitte 20 ist und Hardcore-Gamer, dass der den Film richtig gefeiert hat, damals, als er rauskam. Und zwar wahrscheinlich für die Gründe von, weiß ich nicht, da Star Trek-Sachen da drin erkannt, Firefly da drin erkannt, 1000 Computerspielreferenzen da drin erkannt und sicherlich auch so ein paar alte Sachen, aber wahrscheinlich jetzt kein besonders ausgeprägtes Musikverständnis für Duran Duran und die Bee Gees und genauso wenig
und Shining, und Shining
vielleicht nicht gesehen, weil da weiß ich ziemlich sicher, dass sein Filmwissen in den Jahrgängen doch relativ lückenhaft ist. Ist einfach, dafür hat er mehr von den hochaktuellen Filmen gesehen, von diesem ganzen Marvel-Kram zum Beispiel, wo ich dann wieder die Lücken habe, aber einfach, da siehst du deutlich, das haben wir immer gemerkt, weil wir ungefähr
halt eine andere Generation.
20 Jahre auseinander liegen vom Alter her, dass wir komplett anderes Popkulturwissen haben, und genau da komme ich dann auch wieder zu der Frage, was du, Christoph, gesagt hast, wer ist das Zielpublikum? Ich weiß es auch nicht. Ich wüsste auch nicht, wo ich da hingreifen soll. Hm. Auf der einen Seite so dieses Kinder, Kinder ansprechen, weil es ein Abenteuerfilm ist und Boy gets Trophy Girl und all das, ja, diese ganzen klassischen Tropes, die du so einem Teenager erzählst, und dann aber ein Fahrstuhl voller Blut und Anspielungen, die 20 Jahre zu weit nach hinten zielen, ist dann, ja, irgendwie ist das so ein Mixed Bag, wo ich nicht weiß, was das soll. Ja. Und wie du sagst, für uns, für unsere Altersstufe, wo man dann ein bisschen ernster, könnte man sagen, da darf vielleicht dann auch mal Sex drin vorkommen oder so, aber nein, selbst die Frau, die aus der Badewanne steigt, da ist zufällig eine Waffe dann, damit man auf gar keinen Fall irgendwie in Amerika eine Brust zeigen muss und das PG-13 verliert.
Ja, genau, es war wirklich so auffällig störend, wurde das nicht gezeigt. Zum Teil hatte man sogar fast das Gefühl, ich glaube, an einer Stelle, das so Augenzwinkert, so ungefähr, das dürfen wir jetzt nicht zeigen, weil es ein Familienfilm ist. Aber ist es halt eigentlich nicht. Also, weiß nicht, was das soll. Oder ist es tatsächlich einfach nur Mammon und man will einfach für jede Zielgruppe offen bleiben? Kann natürlich auch sein.
Ja, ist halt wirklich die Frage, wie streng das da gehandhabt wird. Ich glaube, da sind die echt.
Ja, klar.
Richtig hart drauf, so eine halbe Brust und zack, darf keiner mehr in den Film rein. Also keiner mehr, aber dann kannst du die nicht mehr überall zeigen und dann haben die Kinos besondere Auflagen und den ganzen Scheiß. Ja.
Tja, kenne ich mich zu wenig mit aus, aber ja, wahrscheinlich ist er dann halt nicht mehr PG-13, sondern irgendwas Höheres, keine Ahnung. Und das ist ja immer der Kampf, gerade bei so einem Film, wenn du sagst, hier geht's um Spielekultur und so, dann rennen ja natürlich junge Leute das Kino ein oder zumindest, dass die Erwartung, die du dann damit schürst und worauf du ja hoffst, dann deinen finanziellen Erfolg aufzubauen.
Ja, und dann kriegst du ein R-Rating und dann bist du halt raus. Also dann kannst du halt mit 18 da reingehen.
Ja, das stimmt.
Oder mit 17 mit deinen Eltern, aber oh, ich weiß nicht, ob eure Eltern mit euch da reingegangen wären.
Nee, aber ich jetzt dann irgendwo, naja, egal.
Ja, klar, jetzt kann man sich das auch irgendwo noch runterladen, aber wäre schon irgendwie gegangen, wenn man das unbedingt sehen muss. Ich frage mich, würden wir mit unseren Kindern in sowas rein? Also in denen jetzt schon, weil das ist ja, spricht ja uns noch viel mehr an als unsere Kinder, aber
also ins wenn Kino das mal mit meinen Eltern, weil ich nicht reingehen durfte, bin ich nie. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht erlaubt, oder? Mit 17 dann, oder was?
Nee, jetzt einfach nur, egal wie der wäre, würdest du in so einen Film über Jugendkultur, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne.
Puh, keine Ahnung. Wenn das der Fall ist, bin ich dann so alt, dass ich das jetzt nicht prognostizieren kann.
Ja, das könnte tatsächlich das Problem sein, dass wir da, bis das soweit ist, sind wir nochmal 15 Jahre älter.
Sind wir echt alt,
jetzt in Christophs Fall nicht ganz 15, aber bei uns beiden schon. Stefan, und ja, dann sind wir auch nochmal 15 Jahre verkalkter und dann stellt uns, die Filme sind dann auch nochmal 15 Jahre extremer, was so buntes Blinken und 3D und hast du nicht gesehen angeht. Das ist ja, es nimmt ja auch nicht wieder ab, sondern wird im Zweifel nur extremer. Und dann kann der Disconnect schon so groß sein, dass du dann sagst, ich glaube nicht, dass ich da rein will, ich warte im Foyer.
Genau. Guck dir das mal an.
Ja, genau. Ja. Mal gucken. Obwohl, ja, das ist ja auch das, klar, wenn wir überlegen, wie alt wir da sein werden, dann kommt uns das jetzt wieder wahnsinnig alt vor. Ja, überlegt mal, was wir über unser jetziges Alter vor 20 Jahren gedacht haben.
Ja, als wir kennengelernt haben.
Und so wahnsinnig haben wir uns, also klar haben wir uns natürlich irgendwie entwickelt, aber so wahnsinnig verändert haben wir uns nicht. Das ist ja auch, das haben wir ja wahrscheinlich schon tausendmal besprochen, diese Sache mit dem Musikgeschmack, ja. Man hat so das Gefühl, was alte Menschen für Musik hören. Und wir, das ist halt nicht das Gleiche gewesen, wie das, was wir in unserer Jugend gehört haben. Und jetzt sind wir alte Menschen und siehe da, wir hören auch die gleiche Musik wie als Jugendliche. Komisch, wir sind gar nicht Kopien unserer Eltern geworden, was das angeht. Und deswegen, ja, vielleicht, ich glaube, dass wir in 20 Jahren oder in 15 Jahren immer noch die gleiche Neugier haben werden, die wir jetzt haben und wir werden es auch noch für Popcorn.
Ja, aber wie du jetzt schon gesagt hast, du hörst noch die gleiche Musik wie in deiner Jugend. Das heißt aber auch, dass du wahrscheinlich von der heutigen Musik dich auch schon entkoppelt hast, ein Stück weit.
Und ein Stück weit natürlich.
Ja.
Ein Teil übernimmt natürlich, aber klar, also logisch.
Und damit wirst du dann.
Die gleiche Popkultur haben wir nicht, das ist schon klar.
Aber eben die Neugierde, wie du gesagt hast.
Genau.
Ja. Das Interesse, Mensch, ja, ich will es trotzdem mal sehen.
Ja. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das auch mit Ende 50 noch. Boah, wie krass.
Wenn wir immer noch Sneakpot machen, dann werden wir darüber reden.
Genau, wir reden dann darüber. Ihr hört das dann in der Folge, welche ist das? 1200 etwa. Nee, noch mehr. Oh. 1200 ist ja nur 10 Jahre. Ja, 1600.
Mehr. Irgend sowas. Folge 1500 zum großen Jubiläum.
Sehr gut.
Gut, ich möchte dir Punkte geben oder möchtet ihr noch was sagen? Habt ihr noch irgendwie?
Ach, das Terminator-Zitat am Ende fand ich toll. Es waren so viele Zitate.
Genau. Da hatte ich zwischendurch schon mal überlegt, an irgendeiner anderen Stelle, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwo hatte ich schon mal gedacht vorher, warum war da jetzt kein Terminator-Zitat und dann kam es irgendwie ganz am Ende noch, aber es war dann auch schon,
super,
war dann gut.
Super toll. Ja, Punkte, ja, ist total schwierig, weil ich hatte mir vorher überlegt, wie viele Punkte ich gebe und das ist, also der Bob hat mich jetzt schon runtergezogen,
oh nein.
Weil, ja, du hast natürlich recht, der ist, was vieles angeht, sehr unrund.
Na gut, aber er hat ja im ersten Augenblick während des Schauens nicht so auf dich gewirkt, oder? Ich meine, du hattest ja offensichtlich viel Spaß. Also,
genau, der hat mir schon Spaß gemacht, auch wenn mir bewusst war, dass das eben, was ich gesagt habe, dass da schwere Löcher oder Logikblödsinn, ja, dass das einfach Quatsch ist, aber das ist dir ja bewusst, wenn du es schaust, dass es großer Quatsch ist. Und das ist halt ein Abenteuerfilm für meine Generation. Und da hat er schon geliefert und hat mir einfach Spaß gemacht und es war schön anzuschauen und ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfilm. Aber ich muss sagen, es hat mich mit Steven Spielberg schon ein bisschen versöhnt. Ich habe ja seit Minority Report keinen einzigen Spielberg-Film mehr gesehen, weil der mich so stark geärgert hat, dass ich gesagt habe damals, ich schaue nie wieder Steven Spielberg. Und zwar aus Gründen, die schon hier auch wieder auftauchen, nämlich, dass es schon viel CGI-Angeberei ist, die nur diesen einen Zweck hat, nämlich CGI-Angeberei zu sein. Und das kann man diesem Film schon auch vorwerfen.
Ach, also ein wenig. Es ist halt nichts anderes.
Ja, nee, finde ich aber nicht. Weil ich finde, die CGI-Angeberei hier, die soll ja CGI-Angeberei darstellen. Und ja, dann ist es wieder okay. Weil genau, dann ist es ja, dann ist es ja stimmig. Dann ist es nicht nur einfach, um zu zeigen, dass man genug Geld hat, es darzustellen, sondern es soll ja genau das dargestellt werden. Und das fand ich dann okay. Und dann ist diese Steven Spielberg-Angeberei auch okay. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, so wahnsinnig weiterentwickelt hat er sich jetzt nicht seit Minority Report. Und wann war das? Vor 20 Jahren oder so? Ich weiß es nicht.
Mindestens.
Aber mir macht das Spaß. Ich gebe dem 8 Punkte.
Bevor der Bob jetzt mit wenigen Punkten vorbeikommt, möchte ich da nochmal 8,5 hinterherwerfen.
Wollte ich erst machen.
Ich
Von da habe ich mich runterregeln lassen.
Das geht ja. Ich habe mich nicht runterreden lassen. Ich bin immer noch sehr angetan. Natürlich gibt es die eine oder andere Lücke, die eventuell jetzt, wenn man unseren Podcast gehört hat und danach den Film schaut, vielleicht auch noch mit einem ganz anderen Auge sieht. Aber also für mich ist es ein sehr runder, aufregender, nicht spannend, sondern irgendwie spannend, aufregender Film, der mich wirklich 3 Tage lang super unterhalten hat. Ich muss ihn leider so ein bisschen aufteilen, weil
wie das halt so ist heute
irgendwie Tage nicht anders geregelt gekriegt habe. Aber ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich mich wieder hinsetzen konnte und wieder in diese Welt eintauchen konnte. Allein das fand ich so schön, dieses Konstrukt, was sie da aufgebaut haben, eben in diese Oasis eintauchen zu können. Das hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen 8,5 Punkte.
Ach, dann liege ich doch gar nicht so weit weg von euch. Ich meine, ich habe jetzt wahrscheinlich auch viel gemeckert und dann sieht es so aus, als ob ich den total scheiße finde. Ich hatte ja durchaus auch meinen Spaß beim Gucken. Ich habe halt so ein paar Sachen gehabt, die mir während des Guckens so sauer aufgestoßen sind oder ein bisschen sauer ist vielleicht auch falsch. Die sind mir aufgestoßen und nach dem Film habe ich dann noch länger drüber nachgedacht und dann sind die gewachsen. Aber währenddessen war das ja schon so ein wilde Achterbahnfahrt, wo man auch erstmal mitgefahren ist und durchaus auch Spaß hatte. Ich gebe dem 7 Punkte.
Ach so, du hast ja geredet wie für 5.
Ja, nee, so schlimm ist das.
Das
ist
schon, gibt's für mich nicht.
Ist schon oberhalb der Hälfte deutlich. Das ist schon
sehr gut.
Naja, das bringt uns doch direkt zum nächsten Thema, zur Droge der Wahl.
Hurra!
Wie sieht's denn aus? Macht ihr noch weiter unser Spielchen?
Ja.
Wir trinken die Bar leer.
Heute mache ich mein Spielchen. Es wird dadurch nicht sehr spannend, weil ich etwas trinke, was ich vor ein paar Folgen schon getrunken habe. Aber ich habe eine realistische Chance, es leer zu trinken. Ja. Ich trinke diesen 8-jährigen Isla Whisky von Dunbegan. Also von diesem Abfüller, wo man nicht genau weiß, was dahinter steckt. Und wahrscheinlich ist es Lagavulin oder Lafroig oder irgendwas. Also irgendwas 8-jähriges, was hart in die Fresse haut.
Okay. Das hart in die Teermaschine beißt. Ich trinke heute, das schaffe ich nicht, aber zumindest ist jetzt nicht mehr viel drin, eine Flasche weißen Zuckerrohrsirup leer, aber glaube ich direkt Diabetes, wenn ich jetzt doch wirklich das ganze Ding leer mache, und da muss natürlich eine ordentliche Verdünnung von Mitchell's Straight Rye und ein bisschen Bitters oben drauf, also ein Old Fashioned.
Ah, sehr gut. Ich fusch ein wenig heute bei unserem Spiel. Von meiner Party letzte Woche war noch eine Limette übrig. Die muss ich jetzt leer machen.
Okay.
Fuscht also genauso wie ich. Sehr schön.
Und ich habe mir jetzt einen Rumsmash Mojito Light, was auch immer gemacht. Die Minze ist nämlich hier gerade am Vollgas geben, die muss ich mal zurückschneiden. So dass ich jetzt hier ein bisschen weißen rum, ein bisschen braunen rum, bisschen Limette, ein bisschen Zucker und ganz viel Minze im Shaker habe. Und das werde ich jetzt gleich mal shaken. Deswegen regle ich mich ein wenig runter.
Ich habe da jetzt Sexy Bitters reingemacht. Stefan shaked. Ich habe eben, als Stefan gefragt hat, ob wir das Spiel noch spielen, habe ich einfach nur verzweifelt meine Flaschen angeguckt und habe gedacht, ist davon irgendwas fast leer? Kann ich behaupten, dass ich mitmache? Und dann war es halt der Zuckersirup, der tatsächlich fast leer.
Ja, irgendwas muss doch.
Allerdings beim Überlegen, was ich bauen möchte, habe ich doch mit der Überlegung vorne beim Whisky angefangen und bin dann von dort aus sammeln gegangen, Flaschen sammeln. Nicht vom Zuckersirup her.
Ich hätte ja mal einen Feinstrainer mitnehmen können. Jetzt habe ich die ganze Suppe.
Ja, der hätte Fahrradkette.
Ja.
Ich änderte mal den Plan der Liste und ich habe noch ein Thema.
Jetzt direkt oder?
Später.
Okay, dann gucke ich gleich mal rein. Dann kann ich jetzt mit meinem nächsten Thema, ohne meinen Drink probieren zu können, weitermachen, aber nur, weil es so gut passt. Ich habe heute Mittag sogar von einem Arbeitskollegen, ihr merkt daran, dass wir im Homeoffice gerade am Anschlag sind, coole YouTube-Videos geschickt gekriegt. Nee, es irgendwie war mal heute wieder so Downtime, wenn man sich über alles Mögliche ärgern muss und dann mal, lass uns mal was anderes machen kurz. Dann hat er mir Vlad the Bartender, heißt es, glaube ich. The Slick Bartender. Vlad Slick Bartender. Das ist ein vermutlich Russe, also er spricht mit einem russischen Akzent. Und der macht Cocktail-Rezepte. Irgendwie, als wir angefangen haben, da haben wir ja alle Jamie Boudreau und Alberta Straub und wie hieß der dritte?
Robert Hess.
Robert Hess und Tiki, wie hießen die?
Tiki Bar TV.
Tiki Bar TV, genau. Das waren ja so die vier, die wir geguckt haben. Und irgendwie habe ich seitdem auch nicht mehr viel Lust, Cocktail-Videos zu gucken, weil irgendwie, naja, die Leute machen halt einen Drink. Das habe ich schon ein, zwei Mal gesehen, habe ich vielleicht auch schon mal selber gemacht. Habe ich auch schon selber unter. Wir haben ja sogar mal zusammen ein Video aufgenommen, was wir nie veröffentlicht haben.
Haben wir nicht?
Nee, haben wir nicht.
Ich glaube nicht.
Ach nee, ich habe gerade was anderes gedacht. Ich dachte gerade an unsere Krebs-Set. Das haben wir, glaube ich, veröffentlicht.
Das haben wir veröffentlicht. Ich glaube, wir haben auch das.
Wie meine Küche Labieren abgefackelt haben.
Vielleicht ein bisschen wenig Zucker. Naja.
Ich habe zu viel Zucker drin.
Ja, musste ja auch. Musste ja die Flasche lecken.
Ja, ich hätte diesen Gedanken habe ich in meinen Kopf inzeptioniert und das hat dann meine Eingießhand beeinflusst.
Ja, so ein.
Boah, dieser Whisky ist echt hart. Der ist wirklich hart in die Fresse, aber wirklich geil.
Okay. Verdünnst du sowas dann oder trinkst du das immer Ach, pur?
Quatsch. Der hat nur 43%. Warum soll ich jetzt verdünnen?
Naja, das ist ja verdünnt. Schon verdünnt.
Genau.
Ja, jedenfalls dieser Mensch macht Cocktails und der hat immer so ein Konzept. Oder nicht immer, nicht in jedem Video, aber immer mal wieder, dass er drei Cocktails macht, einmal Home, einmal Pro und einmal Expert. Und da macht er halt, weiß ich nicht, wenn er jetzt ein Negroni macht, so ein einfacher Negroni, wie man ihn gut zu Hause machen kann, eben ohne Jigger, ohne gescheites Rührglas, ohne besonderes Eis, ohne alles Mögliche. Irgendwie, aber dass man ihn zu Hause nachmachen kann mit auch normalen Zutaten.
Das ist nicht bewusst schlecht, sondern das ist so
so vernünftig.
Bewusst low-tech quasi nur, aber soll trotzdem gut schmecken.
Genau, also er nimmt okay. In jedem Fall dann Campari und nicht irgendwie Billo irgendwas, aber er nimmt vielleicht jetzt nicht, weiß ich nicht, was würden wir nehmen, wenn wir es gut machen wollen, vielleicht Capano Antica Formula oder irgend sowas, sondern er nimmt dann Martini Rosso und sowas. Irgend sowas. Also jetzt nicht. Oder irgendwie ja, ein B-52-Video habe ich geguckt, da hat er halt nicht Baileys genommen, sondern irgendeinen günstigeren Ersatz. Aber nicht so.
Also es ist nicht darauf angelegt, was er zu Hause machen würde mit seiner Homebar, sondern was Otto Normalverbraucher wahrscheinlich ja zu Hause machen könnte.
Genau, das, was man so normal zu Hause hat.
Ja, und was ist auch nicht, ist es nicht auch nicht darauf angelegt, dass das der Comedy-Part der Dings ist, sondern die sind alle drei ernst gemeint.
Genau. Okay. Die sind alle drei vernünftig, die sind alle drei gut. Nächste Stufe ist Pro. Das ist dann Rührglas, Jigger und so weiter. Alles so ein bisschen nicer, ein bisschen bisschen besser, so wie man es in jeder vernünftigen Bar kriegt. Und dann Expert, das ist halt so dann die Nerd-Nummer, wenn er dann irgendwelche Sachen schichtet oder diese ausgehöhlte Eiskugel hat, wo man dann den Drink reingießt und die man dann zerbrechen kann und so weiter. Also so die richtig krasse Nerd-Nummer, wenn du es auf 11 drehen willst, sozusagen.
Ja, okay.
Und da sind so coole Ideen dabei, super gefilmt, also super gefilmt, das ist einfach Kamera von vorne drauf und der macht da halt sein Zeug, sieht aber cool aus, klarer Look, finde ich richtig cool, hat echt schöne Videos dabei, ich habe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 8 Videos geguckt oder so, ich muss ja dann auch wieder arbeiten, heute Abend habe ich dann auch nochmal ein paar geguckt, jetzt, weil ich eben nochmal drüber reden wollte. Da gibt es noch eine ganze andere Ecke von Drinks. Also der macht so ein bisschen Flair. Der macht auch cooles Working Flair. Also so kleine Gesten. Irgendwie hat eine Flasche, macht den Korken ab und nimmt dann den Korken und schnickt den zurück in die Hand, wo er die Flasche hat und fängt den dann mit der Hand, also mit irgendwie 2 Finger ausstrecken und fängt dann den Korken und dann gießt er halt ein und hat die andere Hand. Cooler Move. So, weißt du, so diese ganz kleinen Sachen oder irgendwie ein Jigger dann doppelt drehen, wenn er sich den schnappt und so. Also sind so kleine Details, cooler Kanal, echt schöne Videos dabei.
Wie heißt der Kanal?
Vlad Slit Bartender, Slick Bartender.
Und das ist ein Feed irgendwo oder
YouTube
oder wo findet man das?
Also ich habe es bei uns im Dokument, habe ich den Link zu dem YouTube-Kanal reingepastet.
Also ein YouTube-Kanal ist das, okay.
Genau, ja. Genau, das wollte ich jetzt nur mal so, wenn man mal wieder ein paar Cocktail-Videos gucken möchte, als Empfehlung aussprechen. Also, ja, macht mir viel Freude.
Okay.
Schön.
Nächstes Thema ist Hochbeet. Du hattest ja irgendwie vor ein paar Ausgaben schon mal erzählt, dass du ein Hochbeet angefangen hast zu bauen und dann kam irgendwie ein Kind dazwischen. Hast du jetzt fertig?
Jetzt habe ich es fertig. Meine Zutatenliste, die ich da hatte, war auch nicht ganz vollständig irgendwie. Ich glaube, Christoph, warst du das nicht auch, der in der ersten Besprechungsversion mich mit so einer gemeinen Frage ein bisschen aus dem Dings gebracht hatte? So nach dem Motto,
Christoph nicht vorstellen.
Läuft nicht der Dreck unten raus? Oder vielleicht hat Stefan das auch gefragt, ich weiß es nicht mehr. Also die Frage war quasi, dass die Basis unten ist eine Europalette und die haben ja so Schlitze. Und darauf kommt dann halt so ein Kasten, der die Erde daran hindert, nach rechts und links abzuhauen. Und wenn man jetzt Wasser oben in die Erde gießt, dann läuft das natürlich nach unten durch und muss aus diesen Schlitzen der Europalette unten wieder rauskommen. Und ich hatte damals ein Vlies, oder meine Frau hat ein Vlies bestellt. Und dieses Vlies sollte sozusagen die Erde daran hindern, nach unten rauszulaufen. Aber die Frage ist natürlich, das Wasser, was durch das Vlies durchkommt, wer sagt mir denn, dass das nicht schwarz
das klar ist?
Ja, genau.
Na gut, wenn du unten einen Sandfilter einbauen würdest, dann würde es vielleicht funktionieren.
Ja, ich hatte so ein bisschen, Bedenken wegen der wegen des Gewichts, also ich wollte jetzt nicht irgendwie noch massive Mengen Sand und Steine da reinmachen. Klar könnte man das so, diese Filterschichten von grob nach fein aufbauen und dann würde da unten Trinkwasser rauskommen, im übertriebenen Fall. Aber ja, das
ist oben reinpissen und unten draus trinken, genau.
Ja, also wir hatten dieses Vlies dann ausgepackt und dann haben wir gesehen, das ist also ungeeignet, damit werden wir nicht zum Ziel kommen, weil es war viel zu dünn und wenn du das so hochgehalten hast, gegen das Licht konntest du durchgucken. Also es war viel zu dünn und das hätte auch wahrscheinlich die Last der Erde, wenn du das so draufkippst, so ein Schlitz ist ja relativ breit von so einer Europalette, ne? Dann hängt das Vlies da so wahrscheinlich wie so ein Sack durch, weil die Erde von oben am Anfang ist sie noch mit diesem gröberen Material, man macht ja da so ein bisschen Stöcker und so Kram mit rein, aber das setzt sich ja irgendwann, das verrottet irgendwann und dann drückt das irgendwann direkt auf das Vlies und dann wird das Vlies wahrscheinlich auch irgendwann reißen und dann suppt die ganze Scheiße da unten raus.
Ja, und das wird richtig schwer, also das ist...
Ja, genau.
Glaube ich auch.
Und dann haben wir halt irgendwann überlegt, so, das ist also nicht der Plan, so sollte es nicht sein. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Und dann habe ich noch ein anderes Vlies bestellt unter dem Suchbegriff Drainagefließ, musste ich auch erstmal googeln, weil das Schwierige ist ja immer, wenn man nicht den richtigen Begriff hat, den man googeln muss, dann weiß man auch nicht so richtig, wo greife ich dieses Internet jetzt, um quasi den Anhaltspunkt zu finden. Irgendwann hatte ich dann, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, dass man ein Drainagefließ haben will. Und da unter diesem Suchbegriff findet man dann Auswahl. Und da habe ich dann nochmal eins bestellt. Und dann habe ich mir auch überlegt, ich muss diesen Schlitz quasi kleiner kriegen in dieser Europalette. Und habe mir ein Gitter bestellt, was ich da noch reingetackert habe. Und dann waren die ganzen Sachen geliefert und dann kam das Kind dazwischen. Und jetzt ist das Kind mittlerweile schon eine Weile hier. Das ist jetzt über 4 Wochen alt. Und ich hatte ein bisschen Urlaub und dann hatte ich Zeit, mich diesem Thema wieder zuzuwenden. Und eines schönen Tages hat das Kind geschlafen und dann hatten wir Zeit. Und dann habe ich die Tackergerät geholt und habe das Ding fertig gebaut. Also unten haben wir quasi ein Gitter zweilagig reingetackert. Dadurch ist es jetzt ein sehr feinmaschiges doppellagiges Gitter über den Schlitzen. Darauf haben wir das feinere von den beiden Fliesen gelegt und darauf dann das gröbere von den beiden Fliesen, weil das andere hatte ich nicht zurückgeschickt, das hatte ich auch noch. Und die auch mehrlagig, weil die waren beide deutlich zu groß. Dann habe ich an die Innenwände noch so eine Noppenfolie heißt das, glaube ich, gemacht, damit die Erde nicht direkten Kontakt mit den Holzwänden hat, damit es nicht so schnell verrottet. Und das alles getackert und zurechtgeschnitten und so weiter, war ein Nachmittag Arbeit, so mehr oder weniger. Nein, nicht ganz, vielleicht so 2-3 Stunden. Und dann haben wir angefangen, das aufzufüllen. Als erstes unten hatten wir so Äste, die wir letztes Jahr beim Obstbaumschnitt abgeschnitten hatten. Also waren so Apfelbaumäste und Zwetschgenbaum. Die haben wir so grob in so, naja, 30 bis 50 Zentimeter Stöckchen geschnitten und haben die da unten drin verteilt und dann aufgebaut mit so ein bisschen gröberem Material aus dem Kompost. Und da gibt es auch im Baumarkt, hatte ich so eine Tüte gekauft, Füllmaterial für Hochbeete und dann irgendwann feineren Kompost bei uns aus dem Garten, aus dem Kompost und irgendwann oben dann so Blumenbeet, Hochbeeterde obendrauf. Mhm. Ja, und jetzt bisschen angepflanzt. Wir sind natürlich jetzt in dem Jahr schon spät dran für noch Sachen aussehen. Aber ist jetzt halt so. Mal gucken, was noch kommt.
Pflücksalat und so Sachen gehen auch immer noch.
Was habt ihr da reingemacht?
Möhren haben wir jetzt reingemacht und so ein bisschen Kräuterkram. Also mal gucken. Das ist jetzt natürlich die Erstbestückung für Mitte Juni. Nächstes Jahr machen wir es dann ernsthaft.
Bei Kräuterkram, da habt ihr natürlich ein ähnliches Thema wie ich mit meinen Erdbeeren. Denn ich habe nicht genau den Aufbau gemacht, den du eben ganz vorbildlich beschrieben hast. Aber ich habe schon grundsätzlich so, dass unten auch Stöcke drin sind, so ein Kram oder irgendwelche Sachen, die verrotten. Und das Problem ist, wenn du oben irgendwas Mehrjähriges draufpflanzt, wie zum Beispiel meine Erdbeeren oder du deine Kräuter, dann willst du ja eigentlich diese Setzung gar nicht haben. Was dazu geführt hat, dass ich dieses Jahr im Frühjahr die Erdbeeren mit einer großen Schippe rausgehoben habe und wieder unterfüttert habe, weil die halt auf die Hälfte des Hochbeets runtergesunken waren.
Das ist krass ab, oder?
Das ist total krass, ja.
Das ist bei uns schon wir haben beim Anpflanzen zum Glück ein paar Tage gewartet, weil wir auch die Samen und so erst noch bestellen mussten.
Ja, genau.
Und es ist schon in den paar Tagen krass abgesackt. Also ich könnte da jetzt nochmal einen halben Sack Erde draufschütten, mindestens, oder vielleicht sogar einen ganzen.
Also wenn ich das nochmal machen würde, würde ich mir vorher Gedanken machen, wo ich Mehrjähriges hinstelle und da würde ich dann irgendwie Erde reinknallen oder also etwas, was nicht so krass sich setzt. Und nur oben, also da würde ich mehr einen natürlichen Boden simulieren, der schon verdichteter ist. Mhm. Weil dieses mit den unten Ästen und diesen Häcksel und so ein Kram, was da alles rein soll, das ist ja am Ende, also so verstehe ich das jedenfalls, das ist dafür da, dass du oben immer Platz hast, dass du oben noch Material draufwerfen kannst, was dir das Ganze dann düngt. Gell? Also, dass du im Endeffekt jedes Jahr wieder neue Komposterde draufwerfen kannst. Und immer Platz bleibt, ohne dass du was rausnehmen musst.
Es wird ja nicht immer Platz bleiben, oder? Ich meine, es geht dann so 2 Jahre und dann ist es irgendwann fertig, oder?
Meinst du das wegen der Temperatur, Stefan?
Ich meine, durch das Verrotten sinkt die Temperatur im Hochbeet nicht so tief und wenn du dann oben eine Plastikfolie oder sowas drauf machst, dann kannst du halt sehr früh schon Sachen ansetzen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, gut.
Weil du
ja,
klar. Unten halt so ein, also nicht, es wird nicht warm, aber es wird halt verrottend warm.
Ja.
Zumindestens.
Genau, und dafür brauchst du eben Platz im Endeffekt, weil du immer neues Material oben drauf geben willst und dafür musst du unten irgendwas haben, was eben eine retardierende Wirkung auf die Setzung hat.
Und wenn das unten halt dann unten auch alles weggerottet ist, dann willst du eh das komplett leer machen und neu aufsetzen.
Na, will ich glaube ich nicht.
Nee, aber das ist das, was man
ja, theoretisch, macht ja.
Irgendwann.
Ja,
nach,
ja,
ich glaube, 6 oder 7 Jahren ist das.
Ja. Naja, gut.
Da sehe ich, wenn der Bob dann an seinem Balkon steht und die ganze Erde runterfeuert.
Genau.
Oh Gott. Die eine Seite aufmachen und auskippen.
Sehr gute Idee.
Rums.
Nee, aber
solange jetzt noch die Baustelle ist, geht das. Aber wenn die mal weg ist.
Naja, die sind schon, die kommen weiter. Also die haben jetzt schon angefangen, so Randsteine zu legen und man sieht, wo mal die Wiese hin soll und so. Also noch ist da keine, vor allen Dingen dann nicht nach dem Gewitter von gestern.
Da kannst du auch keinen Matsch mehr dann von oben so viel runterschmeißen. Also Baustellen nebenan kann ich dir sagen, es ist total praktisch, was man da alles
entsorgen kann.
Loswerden kann.
Nee, aber was tatsächlich funktioniert, wie viel langen Vlies habe ich da jetzt drin? 8 oder so? Keine Ahnung.
Gott.
Also ich habe beide von den Fliesen mehrlagig genommen. Also das eine mindestens 4-lagig und das andere 2 oder 3-lagig. Keine Ahnung. Also irgendwie so in die Richtung. Es hat jetzt schon mehrfach drauf geregnet. Es ist noch nicht voller Wasser. Also irgendwas kommt unten raus. Und meine Terrasse ist nicht dreckig geworden. Also ich habe das jetzt nicht im Einzelnen, ich habe mich nicht während es regnet da draußen hingelegt und geguckt, welche Farbe.
Das wäre aber mal gut gewesen.
Aber,
was heißt, irgendwas kommt unten raus? Also hast du gesehen, dass das rauskommt oder nicht?
Ich glaube, dass ich das gesehen habe, aber es hat geregnet. Ich wollte da nicht so lange bleiben.
Weil ich glaube, also so ein Hochbeet, das ist halt auch ein krasser Wasserspeicher, gell? Also da musste echt richtig viel, also und ob das ein Regen so schafft, selbst so ein Starkregen, dass dieses Hochbeet voll ist mit Wasser, je nachdem, wie es also aufgebaut ist, natürlich, klar,
aber
die Durchlässe also
da kam schon ordentlich was runter.
Ja.
Und oben ist es immer also trocken, also oben die Erde so nach, wenn dann die Sonne wieder scheint und schaust oben drauf, das fühlt sich an wie normale Erde, also es ist jetzt so feucht, wie man das erwarten würde.
Ja, genau.
Also entweder sitzt das Wasser weiter unten drin oder es ist tatsächlich schon was rausgekommen unten.
Ich glaube, wir unterschätzen häufig, wie viel Wasser so ein Boden aufnehmen kann. Das ist krass viel.
Ja, man sagt doch immer, dass das Gießen im Garten, dass man da erheblich mehr Wasser reinknallen muss in so eine, also wenn du jetzt so einen krassen super Sommer hast, wo es nur Sonne scheint, dass du dann mit dem Gießen so wie die meisten Leute gießen, so du hältst das auf die Pflanze drauf und dann wartest du so 15 Sekunden und dann gehst du zur nächsten weiter, weil du so einen See siehst, wo sich das gestaut hat.
Genau.
Das hättest du auch lassen
gießt können. Gießt du nur das Gras.
Die
2 Zentimeter tief gehen, gießt
du. Genau, am Ende hast du so eine Durchfeuchtung der oberen 1,3 Zentimeter. Und danach, ja, das hättest du auch lassen können.
Ja, ich sehe das ja, wenn ich bohre. Gerade wenn so richtig hart geregnet hat und denkst dir, heute geht's bestimmt leicht, heute ist ja alles schön aufgeweicht und dann bohrst du und dann sind irgendwie 5 Zentimeter sind durchfeuchtet oder wenn es hochkommt mal 10 und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein, es hat geregnet wie verrückt seit einer Woche und es kommt nichts an. Also ist gut, ja, zum Teil liegt es auch daran, dass es abfließt oberflächlich, klar, aber es liegt auch einfach daran, dass unheimlich viel Wasser in so einen Boden passt.
Ja gut, aber das macht ja genau das, also beide Effekte, auch das Abfließen hast du ja in deinem Garten. Also du gießt dann und natürlich, das fließt halt auch.
Ja, aber im Hochbeet hast du es nicht.
Ja okay, im Hochbeet nicht, aber wenn du jetzt von deinem Garten ausgehst und du denkst, ja, ich gieße hier mal meine Erdbeeren, die da in der Ecke wachsen und dann die Hälfte des Wassers verschwindet halt irgendwo links in der Wiese und dann Erdbeeren.
Erdbeeren musst du eh nicht gießen, das ist eh Unkraut.
Wenn du schöne große Früchte ernten willst, vielleicht schon. Das sind im Grunde auch nur Wassersäcke und das musst du ihnen schon geben.
Ja.
Ich habe gestern haben wir rote Grütze gekocht aus allen unseren Gartenfrüchten. Rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren, Himbeeren, die Brombeeren sind noch nicht reif, aber Erdbeeren waren da. Und das
Erdbeeren rote Grütze sind bei uns auch schon auch gut reif jetzt. Und auch diese weißen
Brombeeren
Erdbeeren
sind auch noch sehr grün, sonst hätte ich die auch noch mit reingemacht.
Brombeeren haben wir dieses Jahr noch nicht, aber ich habe ziemlich viele, die im nächsten Jahr tragen werden. Himbeeren habe ich heute geerntet, was auch nicht viel sind. Es sind auch sehr klein, meine Himbeerbüsche. Und Felsenbirne war die Woche. Ist jetzt schon fast rum, aber habe ich heute auch wieder geerntet. Und Kirschen von meinen Eltern, aber der Baum. Kirschen habe ich noch keinen eigenen Baum leider.
Kirschen, du hast recht. Kirschen waren auch noch mit drin in der roten Grütze.
Mhm. Johannisbeeren sind noch nicht bei uns. Also die sind noch nicht so weit. Brauchen noch ein bisschen.
Doch, bei uns schon. Also da ist schon echt voll. Stachelbeere ist
ja, ich habe so heute den, oder die Woche, den Kampf gegen die Schnecken begonnen. Normalerweise habe ich ja schon häufig betont, versuche ich mit Tieren, die als Schädling gelten, eine friedliche Koexistenz zu pflegen. Also selbst mit Engerlingen und sowas. die mir auch schon einiges gekillt haben jetzt. Also mein Pfirsichbaum ist hinüber. Aber gut, ist halt so. Aber die Schnecken, jetzt vor allem, wenn es so geregnet hat die Tage, die fressen mir jetzt meine Kartoffeln zusammen. Also das konnte ich nicht mehr hinnehmen. Weil sonst wären die Kartoffeln halt weg. Also geht halt nicht. Und da habe ich, glaube letztes Wochenende, habe ich ums Hochbeet, also oben im Hochbeet, auch bei den Erdbeeren, weil da war auch das Schneckenproblem, habe ich Schneckenkorn eingesetzt. Und jetzt war das böse Schneckenkorn. Also dieses, ich wusste gar nicht, dass es unterschiedliches gibt, aber wurde mir dann gesagt von einem anderen Kindergartenvater. Und mein Vater hatte mir nämlich welches gegeben. Und das war halt das böse, giftige Schneckenkorn. Was man daran erkennt, dass die Schnecken dann verendend direkt da liegen. Und bei dem anderen Schneckenkorn, was man noch kaufen kann, da verkriechen die sich wohl und sterben dann da.
Ach so.
Ja. Das ist ja viel besser.
Genau. Jetzt war ich allerdings etwas geschockt, muss ich sagen, nachdem ich es das erste Mal eingesetzt hatte an nur einer Stelle, weil dann eben im Hochbeet ganz viele tote Schnecken lagen, ganz schnell. Und das Schlimme war, dass es nicht nur die schlimmen Schnecken waren, sondern dass es ganz viele von diesen nützlichen Tigerschnecken waren, die ich ja nicht umbringen wollte, ja? Weil die ja andere Schnecken fressen und deren Gelege. Also im Endeffekt, habe ich halt die falschen umgebracht. Oder halt als Kollateralschaden mit umgebracht. Aber im Hochbeet war es tatsächlich so, dass die mehr unter den Toten waren. Also es waren tatsächlich, ich habe mehr von den Falschen umgebracht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich gedacht, okay, das werde ich nicht wieder einsetzen. Und jetzt, die letzten Tage, hat es so überhand genommen, also im ganzen Garten, also überall da, wo die Kartoffeln sind. Und ich glaube, nee, Kartoffeln sind eigentlich das Hauptproblem. Ah, nee, Ringelblumen und so, die haben es völlig kahl gefressen. Und bei den Erbsen haben sie jetzt auch angefangen. Also ich habe heute relativ groß Schneckenkorn eingesetzt und gedacht, okay, scheiß drauf. Also jetzt, wenn die Tigerschnecken es nicht schaffen, die gefräßigen Nacktschnecken, Herbivoren, Nacktschnecken zu killen, dann haben sie es halt nicht verdient, gell? Dann müssen sie halt sterben als Kollateralschaden. Es tut mir leid. Jetzt gucken wir mal, was morgen alles da liegt. Aber es waren schon viele.
Okay, krass.
Zum Teil schmeiße ich sie auch zur Nachbarin rüber. weil mit der habe ich einen Nachbarschaftsstreit und die hat es verdient.
Kannst du nicht in den gleichen Eimer stecken, wo du die Engerlinge drin hast und die dann alle bei dir ausleeren?
Ja, ich habe mich jetzt schon geärgert, dass ich die Engerlinge alle bei mir in den Kompost ausgesetzt habe. Wenn ich jetzt Engerlinge finden würde, ich habe heute auch was gegraben, habe ich keinen Engerling mehr gefunden. Also es scheint irgendwie die scheinen jetzt in einer anderen Tiefe zu sein. Die würde ich jetzt alle zur Nachbarin rüberwerfen, aber ja.
Schneckenkorn belastet bei unsachgemäßer Anwendung das Grundwasser. Und jetzt steht hier, pass auf, zuhören. Schneckenkorn wirkt auf große Distanzen anziehend auf Schnecken. Nachteilig dabei ist, dass auch Schnecken aus einem größeren Umkreis angelockt werden und gegebenenfalls vor ihrem Tod Eigelege hinterlassen.
Scheiße. Okay, also ich habe großen Mist gemacht. Ich sehe schon.
Also Zombie-Apokalypse im Garten ausgelöst. Alle Schnecken des Umlandes legen bei dir jetzt Eier ab und sterben dann in deinem Hochbeet. Aber erst danach.
Oh Gott. Oh Gott. Okay, das erklärt aber auch, warum so viele von diesen Tigerschnecken da verendet sind. Das lag nicht daran, dass so wahnsinnig viel drin waren, sondern dass die da alle hin sind.
Aber das könnte ja jetzt dann heißen, dass du jetzt, wenn die Eier dann ausschlüpfen, dass du dann eine Tigerschneckenepidemie hast, die dir dann alle anderen Schnecken umbringt. Vielleicht geht das dann doch noch gut aus.
Wäre super. Ja, wir hatten allerdings das Tigerschneckenproblem ja, vermuten wir jedenfalls, bei den Radieschen im anderen Hochbeet. Da hat nämlich auch irgendwas unsere Radieschen gefressen, aber nicht das Grün, sondern nur das Radieschen. Und irgendwann haben wir dann winzig kleine, also wirklich millimetergroße Schnecken daran gefunden. Und dann auch eine große Tigerschnecke, die aber nicht an den Radieschen war, sondern die war auch in dem Beet. Und ich dann halt gleich so großspurig zu meiner Frau, ja, ne, die, das ist eine karnivore Schnecke, ja, die ist nützlich und so. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe halt erfahren oder herausgefunden, dass die Jungtiere von denen sich schon wohl auch von Pflanzen ernähren, dann aber nicht von chlorophyllhaltigen Pflanzen, weil die vertragen wohl irgendwie kein Chlorophyll. Das heißt, die fressen die halt nicht die Blätter ab, sondern die fressen die halt die Radieschen. Also, ist schon recht wahrscheinlich. Und das waren halt, ja, irgendein Gelege. Also, es waren wohl die Jungen. Aber die habe ich nicht mit Schneckenkorn bekämpft. Also, die. Das sind dann die, die ich im anderen Hochbeet gekillt habe, wahrscheinlich.
Der Tigerschnegel tritt in Mitteleuropa nie in Populationsgrößen auf, die Kulturpflanzen spürbar schädigen, sagt die Wikipedia.
Ja, doch.
Aber wer weiß
das. Das stimmt schon nicht. Es kommt halt darauf an, wie viel. Also, wenn du halt ein so ein Nest hast. Und dann nicht sehr viele Radieschen, dann können sie halt dann doch das schädigen. Aber
ja,
ja, es war in der
Regel nicht so. Baut man nicht grundsätzlich Hochbeete extra als Hochbeete und nicht als niedrig oder wie auch immer das Gegenteil davon ist?
Ja, klar.
Damit die Schnecke nicht kommt.
Ja, du hast ja weniger Schnecken dann, das ist schon weniger, klar.
Die kommen schon rein.
Aber diese Schneckel, also diese Tigerschneckel, die leben ja in so einem.
Mal googeln, wie sieht die denn aus?
Das ist ziemlich geil. Du folgst offensichtlich nicht meinem Instagram-Account.
Ich nutze Instagram nicht
mehr. Ja, ja, ich weiß doch. Die leben in so einem Substrat, genau dieses, was ich in meinen Hochbeeten habe, nämlich dieses. Dieses Hackzeug, so, wie nennt man das? So wie Rindenmulch, aber nicht Rindenmulch. Also im Endeffekt bei uns auf dem Grünabfallplatz, da wird ja alles gehäckselt, gell? Und dann kann man es wieder mitnehmen. Und das Zeug, das habe ich in meinen Hochbeeten. Und das ist halt das, wo Tigerschneckel drin leben. Sich drin verkriechen und nach irgendwelchen Gelegen suchen und so weiter.
Voll drauf
ab. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich das vielleicht sogar eingeschleppt habe und gar nicht, dass die da gar nicht rein sind, sondern dass die ja schon drin waren. Ist durchaus denkbar.
Mhm. Kann man nicht irgendwie auf dem. Also ich meine, die kommen ja nicht durch den Boden, oder? Sondern die kommen, wenn dann, also ja, wenn du sie jetzt nicht durch das, was du da reingeschüttet hast, mit reingemacht hast, sondern wenn man jetzt davon
durch dieses
ausgeht,
lockere, ja.
Ja, das, dann kommen die doch außen die Wand hochgelaufen, oder?
Ja, genau. Das sehe ich auch dauernd. Habe ich vorhin auch wieder
gesehen. Kann man da nicht irgendwie bei Apfelbäumen zum Beispiel macht man so einen Leim drumrum. Ja,
tja, aber bei dann, Schnecken?
Kann da eine Schnecke festleben können, das würde wohl irgendwie gehen. Oder irgendwas, irgendeine Oberfläche, was weiß ich, Nano-Lotusblume, irgendwas, keine Ahnung. Damit
das da, ich habe gestern
da nicht hochkommt.
Gestern oder irgendein Lotusblumenschilder
anbringen. Keine Schnecken.
Ich dachte ja, Schneckenkorn wäre einfach so eine Barriere, aber dass die anlockt, ist natürlich scheiße, das wusste ich nicht. Ich habe die Tage, gestern oder vorgestern, haben meine Kinder wieder Beatbugs gesehen. Das ist eine Netflix-Kinderserie. In der Beatles-Lieder verwurstet werden. Und das spielt so im Mikrokosmos. Also der sind so, das sind alles, ja, Bugs halt, gell? Also, und einer von denen ist eine Schnecke, eine Nacktschnecke, der schrecklich schlecht animiert ist. Also ich finde, der bewegt sich halt, als würde er laufen. Finde ich total bescheuert. Und in dieser einen Szene ging es darum, die wollten irgendwo hochklettern und die Schnecke hat halt Höhenangst und palabert dann darüber so, ich bin eine Schnecke, ich bin nicht dafür gedacht, da hoch zu krabbeln, so, wo ich mir dachte, so ein Quatsch. Also wenn jemand dafür gedacht, ja, dann du kannst da nicht runterfallen, du haftest überall dran, ja, du kannst so hochklettern wie, keine Ahnung. Also das muss ich sagen, ist wirklich beeindruckend mit diesen Schnecken, wo die überall hochklettern und das Hochbett ist da kein Hindernis, kein echtes.
Ja. Bei uns sind sie jetzt auch die Mauer hoch und wollten in meine Erdbeeren reinspringen. Mhm. Aber dann habe ich ihr gesagt, das war aber so eine Weinbergschnecke, weißt du, die so ein Häuschen mit dabei hat.
Ja, genau.
Nee, setz dich mal lieber darüber zum Nachbarn. Dann
setz dich mal direkt in die Pfanne.
Habt ihr schon mal Schnecken gegessen?
Ja, aber ja, noch nicht selbst getötet. Aber nur so eingefrorene. Aber das sind ja die gleichen im Endeffekt. Also.
Ja, klar.
Ist auch so eine Weinbergschnecke.
Früher hatte man das tatsächlich oft gegessen, aber mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ja. Es gab mal so eine Zeit, da war das irgendwie so in so einem Restaurant als Vorspeise, 6 Weinbergschnecken in so einem Knoblauchöl. Und dann gehörte das bei uns in der Familie irgendwie so dazu, dass man sowas hat man auch mal bestellt als Vorspeise. Das war so, wenn wir gut essen gehen, dann gehört das sowas dazu.
Weil gerade jetzt, wo wir so viel auf den Karten haben.
Dieses Ritual.
Müsste ich mal schauen, ob es da Rezepte gibt. Ich weiß gar nicht, ob man
such dir vorher gut aus, dass du die richtigen isst, nicht, dass du da irgendwas, dann hast du
ja, Magen. Das meine ich nämlich, ob man da bestimmte nehmen muss oder ob die wir im Garten haben, total giftig sind oder so. Oder ob man die vorher noch einwässern muss, dass die nicht so viel Scheiße drin haben oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal belesen. Aber jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür, weil wir haben absurd viele Weinbergschnecken im Garten. Und halt bei meiner Nachbarin im Garten.
Ich habe gerade mal so ein...
bei der noch mehr als bei uns.
So ein Artikel recherchiert, was man so machen kann gegen Schnecken. Und da gibt es jetzt so das Kupferband, was man ums Hochbeet rum macht. Das ist offensichtlich wirkungslos. Das kann man sich sparen.
Okay.
Da gibt es verschiedenen, bei Höhle der Löwen wurde mal irgendein Lack vorgestellt, keine Ahnung, das müsstest du beantworten,
Chris. Das war wahrscheinlich sowas Lotus-mäßiges, gell?
Keine Ahnung, habe ich hier nicht überflogen.
Keine Erinnerung dran, aber das wird wahrscheinlich, dieser Lotus-Effekt wird da.
Also was du auf jeden Fall sehr effektiv ist, was du brauchst, was allerdings auch leider den anderen Trieben von Pflanzen nicht zuträglich ist, aber gegen Schnecken fantastisch funktioniert, sind Laufenten.
Ah ja, richtig.
Also du brauchst Laufenten oder Kampellenten oder Hühner.
Hühner auch?
Steht hier.
Also.
Oder Hühner. Oder auch Hühner.
Da brauch halt einen Stall fertig.
Ah.
Ja, ich komme irgendwie nicht weiter. Es wächst jetzt so massiv Pflanzen darin schon. Ich komme nicht. Aber mein Schwibschwager ist bald da. Vielleicht schaffe ich es mit dem zusammen dann. Das mit den Enten habe ich mir auch schon mal überlegt.
Schnecken können sich auf zerkleinerten Eierschalen schlecht fortbewegen.
Schlecht hilft ja nichts. Dann brauchen sie halt statt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und sitzen im Bait und laufen.
Das Auslegen von Sägemehl ist eine platzaufwendige Methode, um Schnecken den Weg zu ihren Pflanzen zu versperren. Du musst halt einen Garten voller Sägemehl finden. Das mögen sie nicht.
Vielleicht kannst du einfach den Gehweg mit Sägemehl voll machen.
Boden auflockern. Lockerer Boden erschwert der Schnecke die Fortbewegung.
Ach, so ein Quatsch.
Aber kannst du nicht einfach einen Graben drumherum graben? So ein Wassergraben? Können die schwimmen?
Ums Hochbeet. Oder wie?
Bitte?
Ums Hochbeet oder um die Pflanze im Hochbeet.
Nee, ums Hochbeet.
Da ist einfach ein Hof bei mir drum.
Ja gut, da man kann nicht auf alles Rücksicht nehmen, oder? Machst du einen schönen großen Wassergraben drumrum?
Nee, ich probiere das mal mit dem Kupferband. Das scheint ja zu funktionieren.
Na, eben nicht. Die Idee ist, also Kupfer ist tatsächlich...
Man kann sich auch mit dem Aluhut daneben setzen, und hilft genauso gut.
Kupfer ist tatsächlich giftig für Schnecken. Das funktioniert schon irgendwie von der Theorie her. Das Problem ist, dass sie dazu mit ihrem Schleim das Kupfer von dem Kupferband lösen müssten. Und dazu ist
die
ihre...
viel zu schnell drüber hinwechseln.
Nee, der Schleim ist einfach nicht sauer genug, als dass da eine nennenswerte Ionisierung irgendwie stattfindet. Und demzufolge krabbelt sie da einfach drüber und das ist dann so... Pech. Wenn du ein richtig breites Kupferband, wenn du dein ganzes Hochbeet von außen mit Kupfer beschichtest, komplett, das könnte funktionieren. Das, also bis sie da oben ist, hat sie vielleicht wirklich die Laune verloren.
Vielleicht.
Okay. Gut, da wahrscheinlich leuchtet da die Sonne drauf und spiegelt dir ins Wohnzimmer und dann ist das auch wieder blöd.
Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Vielleicht werde ich mir mal über dieses andere Schneckenkorn informieren. Aber dann sehe ich halt nicht, wenn ich Schneckel töte. Das ist halt auch die andere Sache. Das will ich ja eigentlich auch wissen.
Eigentlich willst du ja wissen, was kaputt geht.
Ja, eben.
Schneckel.
Und ablesen und im Eimer zur Nachbarin tragen?
Ja, das schon auch, aber das muss ich halt mehrmals täglich machen. Also im Moment, wenn es so regnet, ist halt... Und das Problem ist, die sind ja echt schnell, die Viecher. Man macht sich da ja keine Vorstellung, wie schnell die sind. Also wie schnell die so eine Kartoffelpflanze leer gefressen haben, wenn die zu dritt oder zu viert sind, da musst du ja stündlich rausgehen und gucken, ob gerade eine Schnecke angefangen hat, gell? Weil das ist wirklich so krass.
Krass.
Ja, es ist sprichwörtlich, wie schnell die sind. Also ich meine, das kennt man ja.
Ja, die sind schneller als ihr Ruf.
Okay.
So, Schnecke müsste man sein.
Bin schon ein bisschen froh, dass ich das, dass ich im Garten mache ich nichts gegen Schnecken und es scheint sich bisher, also vielleicht gibt es einfach keine, keine Ahnung.
Du, wenn du ein Abenteuer haben willst, vielleicht kann der Christoph welche sammeln und bei dir ins Hochbeet tragen.
Ich kann auch ein paar Engerlinge mitbringen.
Davon habe ich schon welche im Hochbeet.
Sehr gut.
Die habe ich offensichtlich aus dem Kompost, aus dem Garten importiert. Die habe ich beim Zusammenbauen des Hochbeets, als wir so mit der Schippe das versucht haben, so ein bisschen, dass es halbwegs gerade ist, so zu verteilen, was ich da mit dem Sack reingekippt habe, waren dann plötzlich auch die Engerlinge überall und dann dachte ich, hey, die kenne ich doch, die, über die erzählt doch Christoph immer, wo kommen die denn her?
Aber ich hätte nicht unten bei den Bauarbeiten irgendwie abgeben können?
Vielleicht habe ich das.
Okay.
Das ist die schön in der Pfanne angebraten, das heißt, den rote zum Bauarbeiter. Hier, ich wollte euch mal was Gutes tun.
Hier, ein paar Chips.
Ein paar Krabben.
Nee. Meine schönen neuen Pfannen, die ich gekauft habe, die habe ich nicht mit sowas.
Aber ich würde es ja schon mal reizen, so einen Engerling anzubraten, muss ich ehrlich sagen.
Anzubraten?
Naja, wie eine Krabbe halt, gell?
Ja, aber so schön muss man da nicht irgendwie den Darm und so entfernen?
Ja, das stimmt. Immer wenn ich die in so ein Gefäß sammle, dann scheißen die halt und das ist alles total braun hinterher. Also ich glaube, die müssen wir schon mal eine Zeit lang erstmal Zeit geben, dass sie nichts essen und nur scheißen.
Ja, weil die werden doch ganz viel Erde fressen und dann hast du
ja klar, die fressen Erde ja nur Erde. Cool. Genau.
Ja, bei Krabben ist das auch so, ne? Wenn du eine Krabbe poolst, musst du die doch auch eigentlich, musst du den Darm rausmachen.
Ist das so? Ist das nicht? Nee, ich glaube, das ist nur bei den weiblichen, wenn die Eier unten dranhängen, oder? Glaube ich.
Nochmal?
Sag nochmal, wir haben dich nicht gehört.
Achso, ich glaube, das ist nur bei den weiblichen, das sind die Eier, dieses Braune, was da manchmal unten dranhängt. Der Laich.
Das wäre ja dann Kaviar, das könnte ich ja mitessen.
Ja, wenn die Krabbe ein Stör ist, ja.
Ach, ein Seehase ist offensichtlich für den deutschen Rewe-Käufer auch gut genug.
Okay. Aber auch ein Seehase ist ein Fisch, oder? Ja, ja.
Keine Ahnung. Ja, es gibt auch Forellenkaviar und Lachskaviar und so. Also keine offensichtlich Hase. Muss das kein Stör sein, außer du willst es ernsthaft echt haben. Und hast
ja, aber ein Fisch halt und kein Arthropode.
keine
sehr weit auseinander.
So eine olle Krabbe oder so.
Ja, aber gut, ich meine, Eier essen wir ja nun auch von anderen Tieren als Fischen.
Ja.
Wachteln.
Also.
Hühner, Zeug, Enten?
Aber von Arthropoden nicht, Eier? Oder? Also fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein.
Ich habe gerade mal den Seehasen in der Wikipedia nachgeschlagen. Alter Vater, der ist ja sehr hässlich. Meine.
Der hat's verdient.
Also, dass ich seine Eier esse. Er heißt auch Lump oder Lumpfisch. Ist ein plumper Bodenfisch.
Was heißt seine Eier? Die isst man ja, die schneidet man ihm ja aus dem Körper, gell? Also beim Stör ist es jedenfalls so.
Ja,
isst man nicht, nachdem er sie abgeleicht hat.
Schöner Vorgang. Ja.
Nee.
Ist euch schon mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ich hatte eine Zeit lang hatte ich die Angewohnheit, immer wenn ich in Restaurants oder vor allen Dingen Kantinen oder so, Fischgerichte gibt es ja oft in Kantinen, es ist ja regelmäßig, dass es dann jeden Freitag Fisch gibt. Und dann habe ich immer angefangen und habe diese absurden Fischnamen, die man dann also kriegt, dann hast du irgendwie Tilapia, Filet und noch irgendwas und dies und das und jenes und jede Woche einen anderen. Und die meisten von diesen hat man noch nie gehört. Und der Seehase ist jetzt auch so ein Beispiel, den ich schon oft gehört habe, aber noch nie gegoogelt. Heute habe ich das mal gemacht.
Mhm.
Und in 99% der Fälle, Ordnung, wenn du da hast ja immer diese biologischen Namen, wie die Viecher heißen, und Ordnung ist immer barschartig. Du isst eigentlich jeden Freitag einen barschartigen. Es gibt irgendwie scheinbar nichts anderes, was man essen kann. Und es war dann so ein Running Gag, so lass mal gucken, was das für ein Viech ist, bestimmt ein barschartiger. Es ist am Ende wieder ein barschartiger.
Ja gut, aber das ist wahrscheinlich so einfach eine unheimlich große Gruppe, gell? Das ist wahrscheinlich wie bei den Pflanzen mit den Rosengewächsen. Unsere ganzen Obste sind ja alles Rosengewächse. Also ja, ist halt so.
Also ich bin gerade mal in der Wikipedia auf barschartige gegangen.
Ich auch.
Das scrollste eine Weile.
Das ist der lustige Google-Podcast.
Da ist wahrscheinlich so ziemlich jeder Speisefisch dabei, den man so üblicherweise auf dem Teller hat. Ja,
nur die Schillerlocke nicht. Die ist ein Hai. Und der ist, glaube ich, kein barschartiger.
Nee, Haie sind doch Knochenfische.
Aber der Seehase ist schon, also mit einem Hasen hat er nicht viel gemein. Er sieht eher aus wie so ein Quastenflosser. So ein bisschen so.
Ja, stimmt.
Ein bisschen ja. Antik. Tja.
Hm.
Haben wir das auch?
Oh nee, die Barschartigen sind auch. Barschfische sind auch Knochenfische. Mist.
Knochen oder Knorpel?
Knochen.
Ja, der Hai ist doch Knorpelfisch.
Echt?
Ja.
Was du alles weißt.
Der Hai ist vor allen Dingen in Kinos da. Also da kommen wir ja wieder. Kommen wir wieder zurück.
Knorpelfisch. Ja, aber wie kommen wir jetzt zu deinem Thema?
Was für ein Thema?
Ich habe noch ein Thema reingefuscht.
Ich habe den Dingelmaul gerade leer getrunken.
Oh, nice. Sehr gut.
Ich habe es geschafft.
Ich habe mein Limette leer getrunken.
Schön. Ich habe meinen Zucker noch nicht leer und ich mache das so heute.
Dann auf, jetzt komm, Bob.
Ich werde das jetzt hier per Instagram beweisen.
Mach das. Christoph hat vorhin eine Netflix-Serie für Kinder empfohlen und daraus hätte man eine Überleitung bauen können. Dazu ist es jetzt allerdings zu spät, deshalb muss ich das jetzt freestylen. Ich wollte euch und vielleicht auch den Hörern, die kleine Kinder haben, eine Hörbuchreihe empfehlen, mit der unsere Tochter sehr viel Spaß hatten, die wir auch ganz nett finden. Ich weiß nicht, wie ihr zu Reggae-Musik steht. Ich glaube, Christoph vielleicht nicht so sehr wie Stefan.
Also vielleicht so Fußpilz.
Okay, dann wendet sich dieser Tipp möglicherweise mehr an Stefan als an.
Ich sag's halt meiner Gattin nicht.
Als an Christoph.
Nee, und weil zwar, die Gattin hat nämlich einen guten Musikgeschmack.
Ja, das ist leider so. Was?
Also es geht um den Reggae-Hasen Bo. Bo mit 4 O. Also Reggae-Hase Bo mit ganz viel O. Und dieser Reggae-Hase hat, glaube ich, 4. Lass mich jetzt nicht lügen, 4 Abenteuer, 4 CDs. Das ist immer so eine Kombination aus einem Buch und einer CD. Zumindest bei der Version, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist. Da gibt es den König, der nicht mehr tanzen wollte und konnte. Dann gibt es die rosa Monsterkrabbe, der gute Ton und das Feuer der Wut. Und das sind also Hörbücher quasi, wenn du so willst. Und in denen ist Reggae-Musik in irgendeiner Art und Weise wichtig, weil der Reggae-Hase, der wohnt im Reggae-Wald und der hört gern Reggae-Musik und hat Künstler um sich rum. Und das Lustige ist, dass diese Künstler, die haben immer so Anlehnungen an reale Reggae-Künstler. Also da gibt es dann halt irgendwie den Typen, der ganz klar Bob Marley ist. Und es gibt irgendwie eine Band, die heißt Saat und die haben ein Lied, das heißt, wir sind Saat. Und wir essen Salat. Man erkennt halt diese. Und die schreiben gerade an einem neuen Hit irgendwas mit einem dicken C. Egal.
So lustig. Das möchte ich haben.
Ja, ich fand das auch total schön gleich. Und unsere Tochter hört das, ich weiß nicht, kennt ihr diese Tony-Box? Das ist eigentlich auch fürchterliches Konzept, aber sie ist wirklich, das muss man ja leider sagen, es ist eine Geldschneidermaschine für den Hersteller, aber sie funktioniert halt für 2-3-jährige Kinder ganz fantastisch, weil ich glaube, die Bedienung eines CD-Players oder eines MP3-Players würde meine Tochter vermutlich überfordern oder mich davon dazu nötigen, ihr sehr viel mehr Zugang zu einem Handy oder einem iPad oder sowas zu ermöglichen, als ich das möglicherweise jetzt schon möchte. Und diese Tony-Box ist im Grunde so ein schwer gepanzerter MP3-Player, den ein kleines Kind eigentlich nicht kaputt kriegen kann. Den kann man nämlich runterschmeißen, wie man möchte. Und dann gibt es da so Figuren und die stellst du oben drauf und dann spielt die Musik. Und da gibt es auch so eine Art von Figur, die man oben drauf stellen kann. Da kannst du selber deine MP3s drauf machen. Das heißt, wenn du diese CD hast, dann kannst du diese CD irgendwie in MP3s verwandeln und kannst sie dann da drauf knallen, irgendwie, keine Ahnung, dann hast du das da drin. Und dann kann die Kleine einfach diese Tony-Box nehmen, stellt diese Figur oben drauf und dann geht der Reggae-Hase Bo los. Und das hört die im Moment im Kreis rum. Mittlerweile hat sie auch erklärt, dass sie nicht mehr so heißt, wie sie jetzt heißt, sondern sie heißt jetzt Josephine, weil das ist eine der Figuren aus den Geschichten. Das ist da so das coole Mädchen, das irgendwie wichtig ist und so heißt sie jetzt. Und
momentan auch total nervig, Rollenspiele hatten wir heute gerade. Die Rosa ruft die ganze Zeit, Mama, Mama. Und die Theresa antwortet, ja, was ist denn Rosa? Rosa reagiert überhaupt nicht. Mama, Mama. Rosa, was ist denn? Mama. Das war vielleicht 3 Meter von uns entfernt. Der stellte sich raus, sie meinte den Lucius. Und der war gerade Mama. und sie war irgendjemand anderes und ich war Papa Wutz. Ah. Das habe ich halt davon.
Ich habe heute auf Twitter ein Bild gesehen, wie sieht Pepper Woods eigentlich von vorne aus?
Ja, das habe ich auch gesehen. Fantastisch.
Sehr lustig.
Böse. Nee, also bei uns ändert sich das dauernd, wer ist. Und heute war es dann auch so, ich war der Papa und der Lucius war die Theresa und die Theresa war die Oma. Was ziemlich gemein ist, weil sie 7 Jahre jünger ist als ich.
Da habe ich auch was Schönes dazu. Die erste Geschichte vom Reggae Hasen Bo ist ja der Reggae Hasen Bo und der König, der nicht mehr tanzen wollte oder konnte. Da geht es um einen König, der eben nicht, der tanzt nicht mehr. Und der Reggae Hase muss dann versuchen, irgendwie den dazu zu. Muss dann versuchen, den König wieder zum Tanzen zu bringen, weil nur dann öffnet er den Proberaum wieder. Und meine Tochter redet also die ganze Zeit davon, dass der Proberaum geschlossen ist und dass der Proberaum wieder eröffnet werden muss, was irgendwie cool ist, weil das sind coole Texte, das ist nicht so Kindergeschichten-Scheiß, sondern sie redet halt von einem Proberaum. Und irgendwie hat sie mich zum König erklärt. Ich bin also der König, der nicht tanzen wollte und öfter müssen wir dann mal Musik hören und ich muss dazu tanzen. Weil das ist wichtig, damit der Proberaum wieder aufgemacht werden kann. Und was da zu lustigen Unterhaltungen führt, wenn man in einem Supermarkt ist und die Dreijährige nennt ihren Vater den König. Was ich super lustig finde, dass dann so andere Leute mitkriegen. Die glauben ja, natürlich, dass ich ihr das irgendwie anerzogen habe, mich den König zu nennen, aber das habe ich überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach trotzdem lustig.
Sehr ja. Schön. Ist gar nicht so einfach übrigens, Kindern sowas anzuerziehen.
Nee, aber die Leute könnten ja glauben, dass ich das versucht, dass ich das absichtlich gemacht hätte oder so. Aber sie sitzt dann halt da in ihrem kleinen Einkaufswagen oder sonst irgendwas und sagt, du König, können wir noch sowieso
holen. Ich habe ja meinen Kindern anerzogen, dass sie zu Theresa neben Mama auch Moogie sagen, von Star Trek, DS9. Und das machen sie tatsächlich, aber die machen das auf eine komische Weise. Also die benutzen das Wort Mugi mir gegenüber, wenn sie von der Theresa sprechen. Aber sie sprechen sie selten so an. Also sie sprechen sie zum Teil so an, aber das ist schon irgendwie mit mir verknüpft. Also immer so, als würde ich eine andere Sprache, tue ich ja in dem Moment, da spreche ich ja Ferengi nah. Und wenn sie mit mir über sie sprechen, dann sprechen sie von der Mugi. Aber also ich würde sagen, so in 80% der Fälle. Aber nicht immer, aber meistens. Aber wenn sie ansprechen, selten. Aber daran habe ich ihn gesehen, das ist überhaupt nicht einfach, einem Kind beizubringen, dass es für irgendwas, also dass es einen mit König anfängt. Das ist, glaube ich, sehr schwer.
Du hättest ja lieber, dass sie zu Theresa auch Mugi sagen.
Dass sie immer Mugi sagen, genau.
Wenn sie mit ihr reden, ja, genau.
Das hatte ich ja am Anfang, als der Lucius geboren ist, habe ich gesagt, okay, ich werde immer nur Mugi sagen, damit wahrscheinlich das einzige Kind auf der Welt, das zu seiner Mutter Mugi sagt. Und das hat so halb geklappt. Aber es hat geklappt, dass es immerhin im aktiven Wortschatz drin ist. Aber halt nicht als einziges Wort dafür. Immerhin.
Naja, also meine Empfehlung, ich habe den König, der nicht mehr tanzen wollte und der gute Ton, das sind die beiden Bücher, die wir im Moment haben, Monsterkrabbe und Feuer der Wut, kenne ich noch nicht.
Und da braucht man die Tonibox? Oder?
Nein, ich wollte vorhin nur sagen, dass die Tonibox das Gerät ist, mit dem unsere Tochter quasi diese CDs, in Anführungszeichen, die wir eh nicht als CDs in die Hand gedrückt haben, sondern...
Hast du da so einen bespielbaren Leertoni gekauft oder was? Oder?
Ja genau, sowas gibt
es. Oder hast du den...
Es gibt eine Sorte.
Krasses, oder?
Bespielbare Leertonis, genau.
Und da muss ich jetzt mal fragen, was kostet so ein Ding?
Das ist so krass.
Den hat meine Frau bestellt. Ich glaube, sowas wie 25, 30 oder so. Es ist absurd.
Der leere
der Toni?
Toni
ja, oder der bespielbare
der Toni, Leertoni? Also dieser
ein normaler Toni. Also die Box selber kostet, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich sag mal 80, 100, irgend sowas. Also einmal diese Box und dann kaufst du einen Toni, der kostet ungefähr so viel, wie wir früher für eine CD bezahlt haben, so 17, 18, 19 Euro.
Genau.
Und da sind dann Hörspiele drauf und da gibt es dann halt einen Toni, der aussieht wie die Maus von der Sesamstraße und da ist dann halt eine Folge Maus drauf und dann gibt es einen Tiger.
Eine Folge, eine halbe Stunde oder was?
Ja, so 50 Minuten, so viele Geschichten, so insgesamt 40, 50 Minuten. Und dann ist irgendwie den wir jetzt gekauft haben, den wir ihr zu Ostern geschenkt haben, war der Tiger von Janosch.
Mhm.
Und da ist dann halt die Panama-Geschichte drauf und noch eine oder zwei andere. Und für eine Dreijährige funktioniert das schon ziemlich gut. Also die nimmt diese Box, schleppt die irgendwo hin, entweder baut sie sich eine Höhle oder sie setzt sich auf ihr Trampolin oder sie setzt sich mit fünf Kuscheltieren. Irgendwo in einen Kreis und stellt die Toni-Box in die Mitte und stellt dann irgendwie den Janosch da drauf, also diesen Tiger, diese Tigerfigur oben drauf, und dann hören sie sich alle die Geschichte an. Und wenn die Geschichte zu Ende ist dann hebt sie das Ding einmal hoch und stellt es wieder drauf und dann fängt es von vorne wieder an. Also rein technisch ist es clever gemacht, weil es von Kindern sehr, sehr früh zu bedienen ist, ohne dass du sie jetzt mit Displays und leuchtenden bunten Farben. Aber
also ich finde gerade der Leerdatenträger, also das finde ich absurd. Mein Patenkind hat nämlich auch Toni-Box gehabt und da hieß es dann auch, ja, so ein Leerdatenträger, wo ich mir dachte, da ist nichts drauf. Das ist einfach nur eine SD-Karte im Endeffekt, oder?
Und ja, das Ding zieht sich
16 Euro oder sowas.
Das Ding zieht sich alles übers Netz, also rein technisch hängt die Toni-Box im WLAN. Und wenn du diesen Leerdatenträger, also diesen Toni, der heißt Kreativ-Toni, wenn du den das erste Mal draufstellst, genau. Dann merkt die Toni-Box, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, dann connecte ich mich mal mit meiner Cloud und guck mal, ob es dort MP3s zum Download gibt. Und dann zieht sie sich die runter, cache die lokal, und für dahin ist es so, dass jedes Mal, wenn du diesen Toni draufstellst, dann guckt sie, ob sie WLAN hat. Wenn sie WLAN hat, dann schaut sie, ob sich was geändert hat in der Cloud, also ob der Toni jetzt was anderes abspielen soll. Wenn sie keine Änderung findet oder kein WLAN hat, dann spielt sie das, was sie gecached hat. Das heißt, wenn es einmal runtergeladen wurde auf die Box, dann ist es auch so, dass das Ding auch im Auto funktioniert oder so, wenn du kein WLAN mehr hast. Nur wenn du was änderst, dann solltest das Kind beim nächsten Mal am besten zu Hause den Toni draufstellen, weil dann checkt die Box, hat sich was geändert? Okay, hat sich was geändert, dann lädt sie neuen MP3s runter und löscht die alten.
Das ist schon ein krasses Geschäftsmodell, muss man schon sagen.
Ja, das ist irgendwie, ist das zwieschneidig. Ich habe da auch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil das schon eine ganz schöne Gelddruckmaschine für den Hersteller ist.
Wahr.
Allerdings, es funktioniert verdammt gut, das muss man leider wirklich sagen. Also es ist gut durchdacht und gut gemacht. Und ich habe tatsächlich auch schon überlegt, ob ich irgendwie so, wenn sie so ein Buch hat, was sie total gerne mag oder so, jetzt habe ich ja hier so ein Podcast-Mic stehen und all den ganzen Käse, soll ich das nicht einfach mal vorlesen und meiner Tochter quasi ein eigenes Hörspiel machen? Von irgendeinem Lieblingsbuch, was es vielleicht nicht als Audiobuch gibt oder so, und dann lese ich das halt einfach mal schnell ein und knall das auf diesen Toni drauf. Wenn sie es doof findet, schmeißt es wieder runter. Wenn nicht, dann war es halt, dann ist es ganz nett so. Ich glaube, wenn du so Sachen hast wie, was weiß ich, Vater ist dauernd auf Dienstreise und fliegt um die halbe Welt, weil er irgendwie so Consultant-Job-mäßig unterwegs ist oder so, dann kann sowas sehr, sehr schick sein, weil dann kann er da irgendwo im Hotelzimmer nochmal eine Geschichte auf diese Toni-Cloud hochlesen. Und Töchterchen oder Brüder oder Sohn kann sich das zu Hause dann mit dem Papa-Toni und die Geschichte vom Papa vorgelesen. Da kann man sich viele Ideen vorstellen, die ganz charmant sein können.
Ja, ist aber schon ganz schön konstruiert, gell?
Ja.
Also, welcher Dad würde das machen? Also,
weiß ich nicht. Wenn ich jetzt so einen Consultant-Job hätte, ich glaube, könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich da so gelangweilt im Hotelzimmer sitze und Töchterchen vermisse. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich sowas mache.
Wenn du so ein Typ bist, der sowas macht, dann bist du in der Regel nicht derjenige, der dann Toni-Boxen bespricht. Also, ja.
Das ist jetzt ein bisschen gehässig, aber vermutlich vielleicht wahr.
Also, die Sache, die ich mit der Toni-Box, ich habe das auch überlegt, da gibt es ja auch noch sowas anderes, was mein Schwibschwager, glaube ich, hatte, was auch total schick ist, so eine Box mit so bunten Knöpfen, wo man drauf drückt und dann.
Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Das Ding heißt Herbert.
Ja, genau, Herbert. Was auch so ein.
Super.
Was auch.
Schöner Name, so blöd.
Ist und,
das kostet
und
240
auch,
Euro. Das ist halt krass.
Genau. Und gut designt ist. Ich habe festgestellt beim Lucius, die Kinder können echt schnell einen CD-Player bedienen, wenn du überhaupt noch sowas zu kaufen kriegst. Aber gibt es schon noch. Wir haben einfach einen CD-Player gekauft oder damals sogar noch gehabt. Der ist dann irgendwann kaputt gegangen. Und dann halt CDs bespielt. Also. Ganz oldschool. 90er Jahre oldschool. Ich meine, klar, bei den ganz jungen Kindern geht es nicht. Das ist ja klar.
Der Herbert, ich sehe es gerade.
Herbert. Herbert kann halt auch ein Zweijähriger bedienen. Das ist klar, der Zweijährige muss noch nicht unbedingt eine CD ordentlich bedienen können, aber ein Dreieinhalbjähriger eben vielleicht doch. Oder ein Vierjähriger.
Ja, also wenn ich jetzt sehe, wie unsere mit anderthalb den Pauseknopf und den Play-Knopf auf dem iPad findet, um die Musik anzuhalten und die dann neu zu starten, oder wenn das Lied doof ist, einfach auf ein anderes zu drücken.
Dann kann die mit drei auch einen CD-Player bedienen.
Ja, vermutlich.
Ja, eher früher. Also, das Schöne an der Tonybox ist halt auch, dass du die überall hin mitnehmen kannst, weil es hat einen Akku drin und der hält auch echt lang. Und das Ding ist auch unzerstörbar.
Keine Frage.
Und du kannst es halt so, ich hatte es jetzt im Auto dabei, wir hatten ja jetzt im Vorfeld der Geburt von unserem Sohn öfter mal so Krankenhausbesuche, wo meine Frau ins Krankenhaus musste, um irgendwelche Untersuchungen machen zu lassen. Und ich habe dann mit der Kleinen draußen im Auto gewartet, weil wir durften ja wegen Corona nicht mit rein. Du kannst ja nicht Begleitpersonen, die nicht irgendwie untersucht werden, sind ja total verboten. Und insofern, ja, heimfahren lohnt nicht so richtig, weil wahrscheinlich dauert es nur eine Dreiviertelstunde oder so, bis ich dann zu Hause bin, wieder zurück bin. Dann sind wir da irgendwie teilweise bei Regenwetter im Auto gesessen, weil draußen rumlaufen willst du dann auch nicht. Wie beschäftigst du das Kind? Nimmst du die Tonybox einfach mit, nimmst die ganze Sammlung an Tonys mit und dann sitzt sie da auf dem Rücksitz und hört sich ein so ein Hörspiel nach dem anderen an und dann nimmst du noch so ein Tipptoy-Buch und dann ist die glücklich. Ja, also insofern.
Da mache ich Tipptoy und Netflix auf dem Handy, was dann über die Anlage des Autos läuft. Finde ich auch ziemlich gut.
Ah, ist halt oder wieder so. Bewegtbild. Da kann man. Also ja, deine sind schon älter, dein
Großer. Ja, klar, kannst du nicht schon lang machen. Schon klar. Ja.
Aber der Hörband lässt mich nicht los. Ich habe hier gerade die Seite offen. Das ist
schick, ja. Der Lucius hat auch eine Zeit lang im Auto tatsächlich den alten Discman von der Theresa gehabt.
Ja, auch gut.
Ja. Kommen die alten Dinger mal wieder.
Ja, wir haben unserer auch so ein paar Kassetten und so ein Kassetten, also ein Ghetto-Blaster.
Ja, die alten Bibi Blocksberg-Kassetten. War ja gar nicht so einfach,
mal einen Kassettenrekorder
irgendwo aufzutreiben.
Aber der ist dann irgendwann auch verreckt und dann war es das mit dem Ding.
Ich glaube, wir haben momentan auch keinen funktionierten.
Ich muss jetzt nochmal zu dem Reggae-Hasen zurück. Ist das ein Bilderbuch, was man angucken und vorlesen kann und eventuell vorsingen muss? Oder ist das mehr eine CD, die man hört?
Es ist absolut beides. Also das erste Buch, was also der Reggae-Hase und der König, der nicht tanzen wollte oder konnte, das ist ein Buch und da steht die Geschichte.
Das bestelle ich sofort.
Steht die Geschichte Wort für Wort so drin, wie sie auf der CD auch gesprochen wird. Mhm. Und aber auf der CD sind dann an den verschiedenen Stellen, wo Musik Teil des Ganzen wird, ist dann auch noch ein komplettes Musikstück immer dazwischen. Und dann geht die Geschichte wieder so weiter wie in dem Buch auf der nächsten Seite. Also du hast auf der CD ein bisschen mehr, weil da ist die Musik noch dabei, aber du könntest es theoretisch auch genau so vorlesen. Die Geschichte ist dann geschrieben, dieselbe wie gesprochen. Und das kommt als Set, also das ist beides zusammen.
Okay, alles klar, ich bestelle es. Ist morgen da.
Aber das mit dem mit Saat und wir essen Salat, das ist in der gute Ton. Und die anderen beiden kenne ich, wie gesagt, selber noch nicht.
Du meinst, ich soll das auch noch mitbestellen, oder was?
Ach, mach mal langsam. Guck dir das eine an und wenn es dir gefällt, man muss die Kinder ja, wenn du ihnen alles gleichzeitig gibst, dann legen sie es viel zu schnell beiseite.
Nee, das ist ja auch erstmal für mich.
Sehr gut. Meine Kinder wollen ja dauernd Lady Baby hören. Ich kann es schon nicht mehr hören. Der Lutz ist nur noch am Growlen auch im Auto immer, mittlerweile sogar ein befreundetes Mädchen will auch, ja, das, was wir letztes Mal gehört haben. Ich so, Lady Baby? Ja, genau. Und dann mache ich Lady Baby. Das ist halt, weißt du, jetzt bei der Hitze, wenn du mit offenem Fenster fährst, die Leute denken sich ja, weißt du, wenn ich hier durchs Neubaugebiet zur Krippe fahre, die Leute denken sich, oh Gott, die armen Kinder, mit was werden die beschallt? Aber in Wirklichkeit ist es genau andersrum.
Das war diese Baby-Metal-Band aus Japan, ne? Habe ich das richtig?
Genau,
Kawaii Metal.
Ja, genau, das war. Genau, Kawaii Metal ist es, ja. Aber Baby Metal war ja. Diese Kawaii Mädchen auf harte Death Metal Musik. Und Baby Metal ist praktisch noch eine Stufe mehr. Also auf jeden Fall die Generation, die wir da hören, das war im Endeffekt nur ein Jahr, danach haben die sich aufgelöst und neu formiert und so. Das sind zwei solche J-Pop-Idol-Mädchen und ein australischer Wrestler und Crossdresser, also der trägt im Endeffekt auch diese Schuluniform, Schulmädchenuniform und Zöpfe und sowas und ist aber halt ein riesiger, blonder, langhaariger Wrestler. ja, genau. Wunderbar kitschige Videos und der singt halt so eine Death Metal Growling Stimme, so eine, ja, wie man das so kennt, so dieses tiefe Gekröle, was eben wunderbar harmoniert mit diesen Kawaii-Mädchen. Das ist schon super rund und super cool und ja, gefällt mir auch gut. Ist wirklich gut gemacht, aber die Kinder lieben es halt und singen das halt dann auch dauernd, gell? Also, und zwar der Luzi singt halt beide Stimmen. Das ist herrlich.
Krass.
Und das ist tatsächlich, es geht da auch hart an die Nerven. Also, weil das sind wirklich krasse Ohrwürmer, die man auch immer schon irgendwie kennt, von denen es halt zusammengeklaut, wo es nur geht. Und das kann man halt nicht dauernd hören, aber der Lutz singt das halt dauernd und die Rosa auch und die singen beide ziemlich gut, man erkennt das auch ziemlich gut, also das geht hart an die Substanz. Also sie dürfen es auch höchstens einmal am Tag hören, sie wollen immer Nippon Manju wollen sie immer wieder hören, das ist mittlerweile höchstens alle zwei Tage, weil sonst singen die das halt den ganzen Tag. Ja, ist halt ein guter Ohrwurm. Theresa sagt, wenn der Lutz dann wieder reinkommt, vor sich hin singt, sagt die Theresa mal zu mir, du hast damit angefangen. Okay.
Oh. Hm.
Ja.
Na, er wird doch Zeit für noch eine EU für dich, oder? Damit er das auch nachspielen kann.
Ja, vielleicht hätte ich sie doch besser mit Reggae in Verbindung bringen sollen. Naja, dann müsst ihr jetzt auch Reggae hören.
Das würde dich genauso nerven wahrscheinlich. Nach.
Ja, klar.
Mir ist jetzt noch gerade eingefallen, ich glaube, unser Podcast-Kollege Chris vom, also Vanitas Mumpitz und Glitzer,
Podcast-Kollege. Mhm.
Der hat so eine Tonibox mal selbst gebaut. Ich muss ihn da nochmal fragen.
Ja, da gibt es eine Menge.
Tonibox oder ein Hörbar?
Also nicht eine Tonibox, sondern sowas ähnliches.
Ja, ich.
Nee, aber wo du auch so RFID-Chips drauflegst.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe ja mal so in diesem RFID-Business gearbeitet und klar, wenn man das so anschaut, was da im Grunde dahinter steckt, dann ist das irgendwie so, du brauchst einen Raspberry Pi, du machst den in eine gepolsterte Box rein mit einem Lautsprecher, ein bisschen Software drauf und ein RFID-Lesegerät und dann klebst du irgendwie RFID-Chips in lustige Plastikfiguren oder klebst sie auf den Fußboden, also auf den Unterboden der Plastikfigur und einen Magneten, damit die da oben drauf kleben bleiben, wenn man sie draufstellt. Und da gibt es Projekte im Netz, ganze Toolsets, so wo du den ganzen Scheiß mehr oder weniger so Teileliste und Software zusammensammeln kannst. Ja, für alle Leute, die kleine Kinder und trotzdem die Zeit haben, sowas zu bauen, go for it. Ich hab die nicht.
Das ist genau das Problem. Wenn man es nur ein bisschen vor sich her schiebt, sind halt die Kinder schon wieder zu alt eigentlich.
Man muss eigentlich direkt früh bauen.
Du musst anfangen mit Zeit bauen, wenn die Frau noch schwanger ist. Das könnte helfen.
Ja.
Oder so. Da habe ich eine Garderobe gebaut.
Nein, ja, gut. Genau.
Ja, es gibt für diese Herbert-Geschichte gibt es nämlich auch solche Bausätze oder so Bauideen, Bauanleitungen, wo ich mir auch damals gedacht habe, oh, sowas kann ich doch selber bauen, kein Problem. Und dann ist das Kind plötzlich schon viel zu alt. Denkst du, oh, jetzt kannst du CD-Player bedienen, jetzt brauche ich auch keinen Herbert mehr bauen. Also,
ja.
Tja. Herbert, ich komme nicht über den Namen weg. Mach mich fertig.
Ja, super. Gutes Namensdesign, ja.
Das ist super, ja. Haben wir noch Themen?
Hatten wir schon vor einer Stunde nicht mehr, oder?
Die Corona-App wollten wir noch besprechen. Die kommt ja raus. Während wir hier gerade sprechen, ist quasi der Veröffentlichungstermin nur noch wenige Stunden von uns entfernt.
Ja, man weiß es nicht so genau. Also morgen um 11:30 wird sie vorgestellt, aber es kann sein, dass sie schon vorher rauskommt, heißt es. Also möglicherweise gibt es sie sogar schon.
Kommt sie jetzt auch nicht auf die Stunde an, oder? Also 16 Uhr kommt sie raus, 18:30 sagen die Gesundheitsämter, Hilfe, aufhören, Schluss jetzt, hört auf uns zu überrennen.
Also noch gibt es sie im Play Store wenigstens nicht.
Okay, hast du gerade nachgeguckt?
Ja. Ich gucke gerade, ja.
Nee. Nee, aber was man sagen kann, so aus, ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ihr werdet sie installieren oder nicht? Oder?
Ich habe selber nicht wahnsinnig viel Ahnung davon, aber ich habe genug Rezensionen, die sich mit dem Quellcode oder mit diesem offenen Code auseinandergesetzt haben, auch deine gelesen, denen ich vertraue, um zu sagen, ja, warum sollte ich sie denn nicht installieren? Also,
genau.
Ist ja Thema Datensicherheit und so, gell?
Nach allem, was man so liest von Leuten, die sich den Code angeschaut haben oder auch die Leuten, die sich einfach nur das Konzept angeschaut haben. Das Konzept habe ich mir auch angeguckt, den Code nur sehr, sehr oberflächlich. Kann man, glaube ich, sagen, dass das eine sinnvolle, mit Augenmaß gemachte Version einer solchen Tracing-App ist. Vor allem, weil halt Google und Apple da mit ihren Frameworks die Finger drauf haben, dass die einzelnen Gesundheitsämter oder je nachdem, wer in jedem jeweiligen Land diese App dann programmiert.
Jetzt rede ich vielleicht auch wieder mit euch.
Warst du kurz weg?
Ja. Ich war kurz weg. Ich sprach gerade über den Vorgang, dass man, wenn man einmal was bei Amazon gesucht hat, dass man es dann überall als Werbebanner eingeblendet kriegt, was echt blöd ist, weil meine Frau in der Woche Geburtstag hat. Und dann halt auch auf allen Geräten und so. Aber das ist ein anderes Thema. Und dieses Thema ist ja gerade hier nicht so das Problem. Ich hatte das zum Thema Daten, wie man mit Daten umgeht, mit seinen eigenen und so.
Eine Menge lustiger
viel größeres Problem.
Comics jetzt gerade so unterwegs. So. Irgendwie hatte ich jetzt heute einen, glaube ich, retweetet, so nach dem Motto, der sowieso installiert sich ja auch die App. Woher weiß denn das? Ja, hat er gepostet bei der installiert sich die App nicht, hat er gepostet bei Facebook, Instagram und Twitter.
Ja, genau.
Ja. Ja. Nee, genau. Ich glaube, hier ist mit einigermaßen Augenmaß rangegangen worden. Und es spricht eigentlich nicht viel dagegen, diese App zu installieren.
Ich glaube auch schon, das zugrunde liegende Framework macht es halt sehr schwierig, da Daten rauszuladen, die nicht rausgeladen werden sollen. Also
ja, du kannst, die grundsätzliche App an sich, dass sie hingeht und schickt anonymisierte, also randomisierte Nummern raus und sagt hier, ich bin die 47 und dann 2 Minuten später sagt sie, ich bin die 58. Also jetzt übertrieben, kryptografisch generierte zufällige Nummern, die das Ding raussendet und andere Handys fangen diese Nummer auf und merken die sich und erstmal weiß man überhaupt nicht, wen, was, wie, was habe ich da gesehen? Ich habe einfach nur Nummern gehört irgendwie, denen ich offensichtlich in der Nähe war. Ich glaube, problematisch kann es werden, wenn du dann zu deinem Gesundheitsamt gehst und sagst, ich fühle mich nicht so wohl und die sagen dir dann, ja, sie haben Covid und dann ist natürlich der Punkt gekommen, wo du quasi deine Nummern dem Gesundheitsamt gibst und das Gesundheitsamt dann diese Nummern auf irgendeinen Server stellt, damit alle anderen sich abfragen können, habe ich diese Nummer gesehen? Ja, der hatte offensichtlich Covid in diesem Zeitraum und in diesem Zeitraum hat er die und die Nummern ausgesendet von seinem Handy aus. Habe ich den gesehen? Und da ist dann so ein bisschen, wo auch Apple und Google nicht mehr so 100% den Finger drauf haben können, mit der Frage, wie hängt diese Information, dass diese Nummern Herr Giesbert war, wie ist die auf den Servern von dem Gesundheitsamt gesichert und die App ist sicherlich so programmiert, dass jetzt Christoph nicht erfährt, übrigens der Giesbert hat dich angesteckt, sondern Christoph erfährt nur, du hast am 17. hast du Kontakt gehabt mit möglicherweise jemandem, der Covid zu dem Zeitpunkt in einer infektiösen Art und Weise gehabt haben könnte. So, wenn du jetzt am 17. natürlich den ganzen Tag das Haus nicht verlassen hast und warst nur beim Giesbert kurz, dann hast du das de-anonymisiert. Aber wenn du da auch im Supermarkt warst, dann weißt du schon, kannst du schon nicht mehr sagen. Und was das Gesundheitsamt dann noch so mit deinen Daten macht oder so, aber das Problem hattest du ja vorher auch schon, da hat die App ja nichts mit zu tun. Wenn du zum Gesundheitsamt gehst und sagst, ich fühle mich nicht so und die sagen, ja, sie haben Covid, dann haben die Daten so oder so, App hin oder her. Also da ändert sich nichts. Und insofern die App erstmal zu installieren und zu gucken, ob sie was bringt und dann, wenn sie sagt, hier du, Vorsicht, dann bist du an dem Punkt, wo du vorher auch warst. Nur du fühlst dich jetzt nicht schlecht, sondern die App hat gesagt, du solltest vielleicht mal gucken. Das ist der einzige Unterschied. Und ab da geht es alles den Gang, den es vorher auch gegangen ist. Also insofern.
Ja, und das Gesundheitsamt erfährt ja auch nicht meine Tracking-Route der letzten 10 Tage, wenn ich krank bin.
Nee, GPS macht die App, also glaube ich, gar nicht, ne? Sie macht keinerlei Ortsbasierung.
Genau. Ja, nee. Ja, aber also genau, sie sagt halt nicht, der war im Supermarkt und der war da, sondern nur, der hat dann die Nummer ausgesendet.
Exakt.
Ja. Und das ist alles.
Genau.
Das ist ja das, was Gesundheitsamt dann im Zweifelsfall erfährt, wenn überhaupt.
Ja, also man, genau, also es ist nicht, dass dann irgendwie deine ganzen Gesundheitsdaten da irgendwo bei der Google Cloud landen oder so, sondern aber die Tatsache, dass du infiziert bist oder möglicherweise infiziert bist oder so, das ist ja auch ein Datum. Das kann ja auch ein Stigma sein.
Ja.
Also man möchte ja auch nicht, dass die App beim Christoph anzeigt, der Gießbett hat dich infiziert, die alte Sau. Ja? Der hat dir ins Gesicht gehustet. Da gehen dann auch irgendwie Leute aufeinander los oder so, wenn du das im großen Stil ausrollst. Insofern, das ist aber alles mit bedacht worden und sinnvoll gelöst worden. Also wenn du da nicht wirklich an dem Tag niemanden getroffen hast, außer einer Person, dann ist es schwer zu de-anonymisieren. Du erfährst doch, glaube ich, nicht mal die Uhrzeit.
Wie ist denn das eigentlich, die App oder diese Ortung, die weiß doch eventuell gar nicht, ob wir zum Beispiel durch irgendwas getrennt waren, wenn zum Beispiel eine Wand zwischen uns war, das sieht die doch gar nicht, oder?
Nee, das sieht sie nicht, aber sie versucht das, also Signalstärke von Bluetooth ist ein Hinweis auf Distanz zwischen zwei Geräten, aber natürlich ist das nicht perfekt. Also Dämpfung des Signals passiert durch Wände, passiert aber auch durch weiß ich nicht, das Handy ist in der Hosentasche und du stehst so, dass der Stefan links von dir steht, du hast es in der rechten Hosentasche, dann ist dein ganzer Körper zwischen dir und dem Stefan und der Stefan hat vielleicht sein Handy
gedämpft, sind wir ganz nah beieinander.
Genau, ja. Eigentlich steht ihr ganz nah beieinander, aber du hast es in der rechten Hosentasche, Stefan hat es in der linken Hosentasche, ihr steht Seite an Seite, aber die Handys sind quasi durch zwei Körper voneinander getrennt. Aber dann hast du immer noch möglicherweise den Funk, der in eine andere Richtung ausgestrahlt wird und an der nächsten Wand abprallt und dann zu Stefans Handy kommt, der eben nicht durch zwei Körper durch muss, sondern eben über eine Reflexion irgendwie wieder dahin kommt. Da kann man Laufzeitmessungen machen, man kann Signalstärke messen. Signalstärke ist ein Hinweis für Nähe mit Dämpfung obendrauf. Laufzeit ist schon viel, viel besser, weil Laufzeit ist halt einfach Entfernung in direkter Art und Weise. Und das Ganze ist ja dann auch nicht von einer Messung abhängig, sondern du machst ja viele, viele Messungen.
Ja, oder wenn
viele
jetzt, Sekunden aber wenn jetzt zum Beispiel jemand in so einem Plexiglaskasten sitzt.
Das wirst du nicht.
Dann
das,
hat er ja, ja keine,
das
wird hat er keine Dämpfung nach außen.
Genau.
Ja, genau.
Das wird ziemlich sicher einen Fehlalarm geben. Aber gut, wenn du jetzt,
ist dann halt so.
Ja, genau, das ist dann halt so. Dann gehst du halt einmal mehr zum Arzt und wirst untersucht und stellt sich raus, negativ, Glück gehabt. Und diese App hat durchaus...
Achso, aber es...
Ja?
Aber es ist ja auch, glaube ich, so, dass man eine bestimmte Zeit lang Kontakt haben muss, oder? Dass es irgendwie... Also, wenn du jetzt an der Kasse stehst, dass du nicht dann derjenige, der hinter der Kasse sitzt, dass der dann praktisch eine Warnung ausgelöst kriegt und daraus wieder eine Warnung für alle möglichen anderen, mit denen er im Kontakt war, weil sie bei ihm bezahlt haben. Das ist ja nicht so, weil das viel zu schnell geht, gell?
Genau, also wenn es so sein sollte, dass jetzt ein Covid-Infizierter an dieser Kasse vorbeikommt und die stehen da, weil der irgendwie noch eine Reklamation hat, die stehen da 5 Minuten voreinander und die App von dem Kassierer sagt an dem Abend dann irgendwann oder eine Woche später, wenn der Kunde beim Arzt war und gesagt gekriegt hat, übrigens, Sie haben Covid, geben Sie das mal in Ihre App ein, dann gibt er das in seine App ein und dann klingelt es bei dem Kassierer, übrigens, vor 6 Tagen warst du gefährdet, willst vielleicht mal zum Arzt gehen. So, dann gehst du zum Arzt oder zum Gesundheitsamt und sagst hier, ich habe da so eine Warnung bekommen, dann stecken die dir einen Stock in den Hals einen Tag später sagen sie dir dann, du hast Covid. So, okay, dann ist jetzt der Fall, dass dann der Kassierer in seiner App eingibt, übrigens, ich habe Covid. Und dann geht der Alarm natürlich bei allen Leuten auf, die eine gewisse Länge lang bei
ihm
davor gestanden haben. Aber die Wahrscheinlichkeit durch den Plexiglaswand ist ja, dass der Kassierer eben kein Covid hat. Das heißt, an der Stelle ist es ein False Positive gewesen. Er ist gewarnt worden, aber er hat eigentlich nichts. Und dann gibt er eben in seine App nicht ein, dass er infiziert ist, und dann geht diese Kaskade auch nicht weiter. Dann werden nicht alle Leute, die bei ihm an der Kasse bezahlt haben,
Stimmt. Ja.
Und ja, natürlich, wenn der dann Covid hat, das kann er ja auch woanders her haben, der kann beim Grillen zu Hause sich angesteckt haben,
ja, klar.
Dann haben alle Leute, die längere Zeit bei ihm vor der Kasse gestanden haben, kriegen die Warnung, obwohl sie wahrscheinlich nichts haben, weil da eine Plexiglaswand dazwischen war. Das sind die Sachen, die kannst du mit sowas wie Bluetooth da nicht rausrechnen. Und dieser Threshold, also dieser Grenzwert, wie stark muss das Signal gewesen sein, wie lange müssen die beiden Signale sich gegenseitig gesehen haben, damit wir triggern und sagen, du gehst zum Arzt und du, da ist der Wert zu niedrig, du gehst nicht zum Arzt oder dich nerven wir nicht mit so einer Meldung. Dieser Wert lässt sich im Nachhinein noch so ein bisschen umstellen. Das heißt, man wird ja relativ schnell beobachten. Die Leute kommen zum Gesundheitsamt, sagen übrigens hier App, also hast du einmal die Information, Auslöser war die App gewesen, und dann kriegst du einen Prozentsatz von wie viele unserer Tests sind denn positiv oder negativ von den Leuten, die App hierher schickt. Und wenn da die Quote absolut horrifying ist in eine oder andere Richtung, dann kannst du diesen Threshold so ein bisschen anpassen, um das so ein bisschen realistischer zu kriegen. Du wirst immer Fehler haben, das ist ganz klar, aber Fehlerfreiheit ist ja auch nicht das angestrebte Ziel, sondern die gesamte Dämpfung dieser R-Faktor von Corona, der ist das Ziel. Und die Leute sind eh angesteckt. Du wirst es dadurch nicht verhindern. Du verhinderst dadurch nur, du gibst den Leuten die Möglichkeit zu erfahren, dass sie möglicherweise infiziert sind und zum Arzt zu gehen, bevor sie selber die Symptome spüren, beziehungsweise auch den Leuten, die gar keine Symptome spüren werden während der Krankheit und während ihrer infektiösen Phase, das runterzudrücken. Und da musst du nicht alle runterdrücken, du willst nur viele runterdrücken. Und dann reicht es, um die Pandemie zu verlangsamen.
Also wir installieren das.
Also ich werde sie mir installieren.
Ja, ich auch. Ja.
Da können wir ja nächste Woche nochmal berichten, wie die erste Woche war mit der Corona-App sozusagen.
Wenn wir innerhalb von einer Woche 7 Mal
gesagt alle in Quarantäne
kommen, dass wir zum Arzt sollen und in Quarantäne.
Ja. Warte mal, wenn du 7 Mal gesagt hast, du 7 Mal 2 Wochen aufgebrummt gekriegt, gell? Da ist halt bis zum Herbst nicht mehr raus.
Oh shit, ist das additiv? Das wusste ich nicht.
Na klar,
ich hab grad Urlaub gebucht. Nein, bitte nicht.
Ist das eigentlich, höhere Gewalt oder ist das ein Grund für eine Rückerstattung? Du bist ja von höheren Mächten verhindert worden. Das Gesundheitsamt hat gesagt, du sollst nicht kommen.
Aber ich will ja in Urlaub fahren.
Ja, aber wie steht das dann am Ende in dem Rechtsstreit zwischen dir und deinem Urlaubsanbieter, wenn er dir das zurückzahlen soll?
Ja.
Weiß ich nicht. Kein Arzt, keine Rechtsberatung.
Weiß wahrscheinlich noch keiner. Ja.
Du fährst also in den Urlaub in Corona-Zeiten. Du nimmst dir was raus.
Ja, ich fahre auf den Zeltplatz.
Ach so. Das ist eigentlich mein Metier, Zeltplätze.
Ja, wir hatten uns das ja schon vor geraumer Zeit, vor Corona, in den Kopf gesetzt, dass wir dieses Jahr mal zelten gehen wollen. Und hatten nicht damit gerechnet, dass eben jetzt erstens das nicht so ganz klar ist, inwieweit es vielleicht reglementiert wird. Und zweitens, eventuell, weil viele Alternativen wegfallen, der Run auf die Zeltplätze eventuell groß sein könnte. Aber wir haben Platz gefunden.
Sehr schön. Und ihr geht wirklich so.
Manche haben uns tatsächlich abgesagt, weil sie keinen Sanitärbereich haben, weil es unklar ist, ob sie den aufmachen dürfen oder nicht. Und
als Zeltcamper bist du ja darauf angewiesen, ja, stimmt.
Genau. Ich hatte den, es war so ein ganz kleiner Zeltplatz, es war eigentlich eher ein Bauernhof, die auch so ihre Wiese vermieten. Und den hatte ich dann angeboten, können Sie nicht Ihren Sanitärbereich nur uns vermieten? Weil wenn Sie gar keine Zelte nehmen, also ob Sie jetzt gar keine nehmen oder nur uns, das ist können Sie es halt auch wie eine Ferienwohnung, uns halt Ihr Klo vermieten. Nee, aber das sagt ja, nee, da weiß ich nicht, ist nicht ganz so, war jetzt so unklar und da wollte sie nicht mit einem Bein im Gefängnis stehen oder was der Teufel was. Und bei anderen Zeltplätzen habe ich dann das sogar prophylaktisch schon praktisch angeboten, dass ich das so, falls das das Problem ist, kann ich gern mit Ihrer Erlaubnis versuchen, beim Gesundheitsamt irgendwas Schriftliches zu bekommen, dass wir das dürfen. Und haben die zurückgeschrieben, nö, alles gut, Sanitärbereich ist offen. Okay.
Anderes Bundesland oder selbes Bundesland?
Nee, alles Bayern.
Okay.
Erstaunlich.
Interessant.
Ich bin gespannt, wie das ein. Da wird dann wahrscheinlich irgendwas, da wird es irgendwelche Abstandsregeln und sowas geben. Vielleicht sind diese Sanitärbereiche auch riesengroß, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen.
Hm. Ja, ich mit Neugeborenem ist jetzt gerade Urlaub, steht nicht so auf dem Programm, aber wenn, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir irgendwie so gegen September, Oktober oder so nochmal den Bulli schnappen und vielleicht über ein Wochenende mal irgendwo hinfahren oder so, und dann stehen ja dieselben Themen auf dem Programm. Für uns dann nur die Dusche, Toilette hätte ich im Bus noch, das ist nicht das Problem. Aber Dusche habe ich natürlich keine. Und wenn es jetzt nicht, im Oktober wird es nicht mehr so sein, dass ich mich draußen mit der Solardusche hinstelle. Was ich im Ach, August.
Das ist cool.
Ja, habe ich. Das kann ich im August machen, aber im Oktober nicht mehr. Aber für ein Wochenende, ich meine, ein Wochenende lang geht auch mal Katzenwäsche mit dem Waschlappen im Bus. Also das geht schon auch.
Ja, je nachdem, wie heiß es ist.
Ja. Gut. Ich glaube, wir haben alle Themen vollständig abgearbeitet.
Jetzt schaffen wir wieder die 2 Stunden nicht. Das kann nicht wahr sein.
Das soll jetzt nicht 57. das Ziel sein. Nein.
Dann ist das so.
Ist ja auch noch Vorbesprechung mit drauf. Nee, wir machen jetzt hier zu. Die Hörer und Hörerinnen wissen jetzt schon, wie das mit der Corona-App angelaufen ist. Wir dagegen wissen, was der Stefan vom Reggae-Hasen-Bo hält. Zumindest
ja, Mann.
Raus ist.
Salat.
Das ist so gut. Das gefällt mir.
Wir sind Saat und wir essen Salat. Ist doch einfach mal ein Blatt. Genau, also. Danke fürs Zuhören. Sneakpot.de für mehr Hörspieltipps, die wir unseren Kindern vorspielen können, nehmen wir gerne entgegen. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.